Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu der Sendung, die Flaschen aufmacht hier. Kann man nicht hören, ne?
Schön, was machst du da?
Ich mach Flaschen
auf. Doch, man hört das.
Wunderbar. Die Sendung, die Flaschen aufmacht, ich hau hier auf den Flaschen rum, die Flaschen aufmacht, um sie zu trinken und darüber zu reden, was sie trinken und über und? So Sachen. Und der Christoph und der Holger. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Ist dir mal aufgefallen, dass ich immer, bevor ich die Jingle-Maschine starte, mich räuspere?
Ja,
das ist mir schon mal aufgefallen. Ich habe das gerade zum ersten Mal so richtig gemerkt. Was mache ich denn hier? Ich singe das doch gar nicht selber.
Aber du redest ja danach. Wahrscheinlich räusperst du dich schon, weil du dich ja danach nicht mehr räuspern kannst.
Wohl.
Ja, jetzt schon.
Räusperwettbewerb. Ja, wie ist es?
Ja, wollte ich dich gerade fragen.
Ich war nirgends. Ich war ja nicht auf Messen und so. Auf welcher Messe warst du denn wieder und hast dich verlaufen?
Nee, ich war gar nicht auf Messe. Ich war nicht. Dieses Jahr sind Messen im Wesentlichen ausgefallen. Ich war nur kurz im März, aber da hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Im März bei der ProWein und ansonsten eigentlich nicht. Ich war dann nur noch mal für ein paar Tage in Portugal.
In Portugal?
In Portugal,
ja, gut, Duro. Kann natürlich passieren, dass man mal nach Portugal muss.
Nicht? Das kann sein, ja. Das kommt vor.
Am Duro, das ist ein Fluss, ne?
Am Duro ist der Fluss, ja. Genau, also einer von vielen Flüssen. Der bekannteste Fluss, wenn es um Wein geht in Portugal, weil da eben auch die ganzen Rebsorten oder die ganzen Reben stehen für den Portwein. Ja.
Ja.
Also wird eben auch sozusagen normaler Rot- und Weißwein produziert und ich war eingeladen von 5 Weingütern, die sich die Duro Boys nennen. Einer davon ist Van den Nieport. Mhm. Und das war sehr schön, muss ich sagen. Also wir waren so 30 Leute aus verschiedenen Ländern und die haben sich sehr viel Zeit genommen. Wir haben alle 5 Weingüter Quintas besucht und jeweils verschiedene Proben da gemacht, also zu verschiedenen Themen. Weißwein ist für die ein großes Thema.
Warum ist das ein großes Thema für die?
Weil es neu ist. Also ist jetzt nicht so, dass die nicht schon Weißwein gemacht hätten. Aber das meiste, was da an Reben steht, ist ursprünglich für weißen Portwein angebaut worden. Und es gibt immer noch Weinberge, die über 150 Jahre alt sind, im gemischten Satz stehen. Ja, also mit den vielen verschiedenen Rebsorten im Weinberg und eben mit weißen Rebsorten. Noch viel mehr davon gibt es eben mit roten Rebsorten. Teilweise über 30, 35 verschiedene Rebsorten in einem Weinberg, woraus die dann eben Wein machen. Und also dass trockene rote und weiße Weine dort ausgebaut werden, ist eigentlich immer noch ein relativ neues Phänomen. Also bekannt oder berühmt ist die Weingegend halt seit Jahrhunderten für Portwein und lange Zeit wurde da halt auch kaum was anderes gemacht.
Kann man denn eigentlich, wenn man so einen gemischten Satz da stehen hat, kann man daraus einen normalen Wein machen oder kann man daraus dann eigentlich nur Portwein machen, weil der sowieso was hochgesprittet wird und
gemischter Satz ist ja nicht nur ein portugiesisches Phänomen, das haben wir ja in Deutschland immer gehabt auch. Nur dass das halt aus der Mode gekommen ist. Mhm. Und jetzt in kleinen Teilen halt wieder so ein bisschen zurückkommt. Und in rund um Wien zum Beispiel ist gemischter Satz seit Jahrzehnten populär. Da darf er auch sogar heißen. Also die Wiener haben sich sozusagen das Recht an dem Namen gemischter Satz gesichert. Wiener gemischter Satz. Sodass die anderen irgendwie leer ausgehen und den nicht mehr gemischter Satz nennen dürfen. Die nennen den dann halt anders. In Franken zum Beispiel
den Satz. Wie heißt der in Franken?
Das ist alter Satz.
In einer Störung untergebracht.
So wie alter Vater.
Alter Vater. Satz.
Ah, ja. Alter Satz. Alter Satz. Ja. Und aber das war halt früher die Regel, ne? Es war ja nicht immer so, dass die Rebberge also nur mit Riesling oder nur mit Grauburgunder oder sonst was bestückt waren, sondern früher hat man eben im gemischten Satz gepflanzt. Mhm. Noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts rein teilweise. Zumindest bis zur Reblausplage war es die vorherrschende Art und Weise, wie man Weinberge bepflanzt hat. Was ein bisschen damit zu tun hat, dass die dass ein Weinberg per se eine Monokultur ist und eine Monokultur ist halt anfällig. Mhm. Und ein gemischter Satz ist so ein bisschen weniger anfällig, weil zumindest, es steht zwar überall sozusagen die Edelrebe, also Vitis vinifera drin, aber verschiedene Sorten. Und die machen das Ganze schon so ein bisschen widerstandsfähiger. Das ist das eine. Und das andere ist, dass so ein gemischter Satz, die Jahresschwankungen so ein bisschen ausgleicht, weil unterschiedliche Sorten unterschiedlich aufs Klima reagieren. Ja. Und in so einem gemischten Satz gibt es normalerweise immer eine Leitrebsorte, und wenn die reif ist, dann wird alles ja zusammen geerntet. Also auch Reben, die eigentlich früher reif werden, und auch eben Rebsorten, die später reif werden. Ja. Und witzigerweise gleicht sich das im Wein nachher wieder aus.
Wie kommt das? Ist halt so, oder gibt's dann?
Also es gleicht sich witzigerweise nicht aus, wenn du die, der Wein ist dann sogar besser, als wenn du dir die Mühe machst und die ganzen Reben, das hat mal jemand tatsächlich gemacht, die ganzen, also sozusagen die Hälfte vom Weinberg als gemischten Satz geerntet, also alles zusammen.
Ja.
Und dann hat er sich die Mühe gemacht, die andere Hälfte mal so zu ernten, wie die Rebstöcke tatsächlich reif waren.
Ja. Ja?
Also zuerst die frühreifenden Sorten, dann die mittelreifenden, dann die spätreifenden, hat die dann alle einzeln vergoren und nachher wieder zusammengeschüttet.
Ja.
Das ist im Prinzip eigentlich das Gleiche drin war wie im gemischten Satz, nur dass es halt überhaupt nicht geschmeckt hat, sagte er,
ja,
wenn der gemischte Satz halt total harmonisch war. Kann ich jetzt so nicht erklären. Ist
Naja, weil es zusammengärt wahrscheinlich, ne?
Also es gärt zusammen.
Es gärt zusammen, was zusammengehört.
Ja, genau. Ja, irgendwie so. Und und da gibt es halt heutzutage wirklich auch Weingüter. Einer der berühmtesten ist Marcel Deiss in Elsass, so einer der berühmtesten Winzer da. Der macht halt nur noch gemischten Satz mittlerweile, weil er gesagt hat, die Weine sind einfach viel besser, als wenn ich irgendwie da nur Riesling oder nur Pinot Gris oder nur Silvaner drin stehen habe. Mhm. Und er sagt halt, es sagen ja ganz viele, dass sie Terroirwein machen, also dass sie sozusagen die Eigenheit des kleinen Eckchens, wo die Rebsorten stehen, in dem Wein wieder erfahrbar machen wollen. Und er sagt, wenn ich das wirklich machen will, dann mache ich es am besten mit einem gemischten Satz, weil die Rebsorte an sich halt keine Rolle mehr spielt.
Ja. Ne?
Und wenn du dann die Weine tatsächlich nebeneinander probierst, dann kannst du das tatsächlich noch mal anders erfahren, wie stark der Boden sozusagen da durchschlägt, ja? Weil du halt nicht abgelenkt wirst
durch vom den charakteristischen Riesling-Geschmack.
Genau, das ist halt nicht der Riesling-Geschmack, das ist nicht der Pinot Gris-Geschmack oder so, sondern es ist ein Traubengeschmack und es ist Boden.
Aber könnte man da nicht einfach irgendwelche Pillepalle-Trauben da pflanzen? Also die du im Supermarkt dann hinterher als Trauben kernlos kaufst?
Ja, nee, weil die dann doch den Boden nicht in der Form präsentieren, wie es die guten, die sich dann doch als sozusagen Edelreben durchgesetzt haben. Aber also in den alten gemischten Sätzen standen schon auch Pille-Palle-Trauben. Ja. Mhm. Allerdings haben zum Beispiel die Franken, die haben sehr deutlich unterschieden zwischen dem einfachen gemischten Satz und dem edlen gemischten Satz. Und in dem edlen gemischten Satz, der für den Adel vorbehalten war, da waren wirklich die edlen Rebsorten drin, die wir auch heute noch so bezeichnen würden. Also zum Beispiel Riesling, Silvaner,
Müller-Thurgau.
Müller-Thurgau. Gab's da noch nicht.
Gab's
da noch nicht. Ist er noch jung. Elbling zum Beispiel war drin. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Traminer, genau. Traminer. Traminer zum Beispiel war drin, wenn du in diesem sogenannten heunischen Satz, also fürs Volk, hattest du wirklich so sehr einfache, ertragreiche Rebsorten drin, die dann aber eben praktisch keine Tiefe haben, sondern nur auf Masse getrimmt sind. Ja. Das gab's ja schon immer. Also es gab schon immer Rebsorten, die eben extrem ertragreich waren, und es gab Rebsorten, die weniger ertragreich sind und von per se sozusagen schon dann.
Ne. die Entschuldigung, ja. Da ist es jetzt wieder in der Störung untergegangen. Am Ende, ich glaube, wollen wir mal auf Skype wechseln? Diese Mumble-Sache ist irgendwie hässlich, habe ich das Gefühl.
Ja, können wir machen. Ist die nicht so gut, nee. Tatsächlich.
Ja, das ist furchtbar. Ich kann hier gar nicht richtig reinquatschen, weil ich immer Angst habe, dass ich was kaputt mache. Ich mache mir jetzt einfach mal eine Schnittmarke hin.
Ist gut.
Ja, dann. Dann machen wir einfach weiter. Warte mal, dann
genau, machen wir doch einfach mal weiter.
Die 7 Minuten, die wir jetzt gerade verkackt haben. So. Schnitt, bitte schneiden. Naja, dann warst du in Portugal.
Dann war das da mit dem gemischten Satz. Das waren jetzt 7 Minuten gemischte Sätze. Nein,
genau, wir haben gemischte Sätze gesprochen.
Ja, jetzt, genau. Gemischte Sätze. Ja, eines meiner Lieblingsthemen, genau, gemischte Sätze. Wärst du aber auf dem Vino-Camp gewesen, so wie ich, dann hättest du ja jede Menge gemischte Sätze probieren können.
Ich wäre auf dem Vino-Camp gewesen, das ist jetzt ungefähr genau. So, wie mir alle sagen, dass ich in San Sebastian nicht dabei war, ne?
Ja, und ich war in Franken halt nicht mit dabei, ja, verdammt.
Ja, aber San Sebastian scheint irgendwie so ein ganz geheimes Ding zu sein und ich krieg's ständig reingerieben.
Und wer war da?
Alle, nur ich nicht.
Alle? Ja. Ach so, ja. Alle. Ich auch nicht.
Das Vino-Camp, war das, wo du jetzt warst? Oder
ja, genau.
Also
genau.
Das war in Portugal, das Vino-Camp.
Ach so, nee. Nee, das war in Geisenheim. Das war da, wo du, glaube ich, auf dem Festival warst an dem Wochenende.
Ach so.
Ja. Also, siehst du, ich war noch woanders. Ich war nicht nur in Portugal, ich war noch auf dem Vino-Camp, was auch wieder sehr schön war. Da treffen sich ja irgendwie das ist jetzt das 5. Jahr gewesen, da treffen sich halt Leute, die mit Wein und Web 2.0 zu tun haben. Also
Web 2.0, das gibt's noch?
Ja, das gibt's, glaube ich, noch, krass. Ja. Das heißt soziale Medien oder so. Ja. Nee, also früher hieß das Web 2.0, heute heißt es anders, aber alle haben irgendwie was mit Netz und Wein zu tun. Und das sind Winzer, das sind Blogger, das sind einfach Privatleute, das sind Leute auch aus PR-Agenturen und so weiter und so fort. Und die treffen sich da und das ist halt so ein Camp, ein Barcamp, eine Unkonferenz und es gibt so ein paar Sachen, die werden vorher festgelegt, einfach deswegen, weil man da was mitbringen muss. Zum Beispiel wurde festgelegt, dass Thorsten Goffin und ich halt eine Session machen zum gemischten Satz und da musste sich vorher jeder eintragen, der teilnehmen will, wollte. Und der musste auch eine Flasche mitbringen, also mindestens eine. Und ja, das haben wir dann gemacht. Dann hatten wir, glaube ich, zum Schluss hatten wir 26 gemischte Sätze aus viel aus Franken und aus Österreich, aber eben auch vom Martin Kössler, von dem wir jetzt die Weine heute Abend haben. Der hatte mir einen geschickt aus Kalifornien, einen 150 Jahre alten, von einem 150 Jahre alten Weinberg.
Ui.
Rotwein, also Rotweinreben. Ja, tolle Sachen dabei. Ein Champagner aus einem gemischten Satz. Ich glaube, der einzige, den ich kenne in der ganzen Champagne. Auch halt ein alter Weinberg mit Rebsorten, die in der Champagne eigentlich gar nicht zugelassen sind. Da ist ja nur so eine Handvoll Rebsorten zugelassen, aber da stehen halt auch noch andere drin. Und das ist einfach ein großartiger Stoff, der mit normalem Champagner, wie man ihn so kennt, halt sehr wenig zu tun hat, außer dass er halt auch schäumt. Aber gemischter Satz ist so ein Thema für sich.
Kannst du das beschreiben, wie die sich unterscheiden voneinander?
Ich würde sagen, die Würze, also zum einen spielt die Würze und die Art der Frucht eine ganz andere Rolle als in Anführungsstrichen normalen Champagner, wie man ihn üblicherweise. Also es gibt ja sowieso schon einen sehr großen Unterschied zwischen dem Champagner, den man so normal kauft, und also von diesen sogenannten großen Häusern, großen Marken, und eben von den Winzern, die da vor Ort mittlerweile in größerem Umfang eben auch Champagner machen, ne? Weil die einfach, wenn die das nachmachen würden, was die großen Häuser machen, wäre es ja wär's nicht nur langweilig, sondern dann könnten sie es auch lassen. Weil die das Zeug überhaupt nicht loswerden würden. Das heißt, die brauchen gar nicht in direkte Konkurrenz zu treten, die müssen was anderes machen. Und deswegen machen die halt großenteils Champagner, wie andere Leute eben Stillwein machen. Also einen Weinberg, eine Rebsorte, einen Jahrgang, so, ne? Und möglichst eben ohne Dosage, also Brüt Natur. Und da kriegst du ja eh schon mal einen ganz anderen Champagner raus, als wenn du jetzt sagst, ja, ich mache einen Brut Champagner aus drei verschiedenen Jahrgängen, ja, hab dann 15 Gramm Zucker drin und so, und das hat halt miteinander überhaupt nichts zu tun, ne?
Ja.
Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Ideen von Champagner.
Ja.
Die aber nebeneinander super existieren können.
Klingt aber trotzdem so, als wäre der Schaumwein dann irgendwie ein bisschen aufregender.
Der Schaumwein.
Also der gemischte Satzschaum.
Der gemischte Satz Schaum. Ist aufregender, weil es einfach nochmal wieder, ja, es ist einfach nochmal was anderes. Also es ist der Boden von der Montagne de Reims, also ein sehr guter Boden. Mhm. Und darauf stehen halt eine Mischung ungewöhnlicher und auch bekannter Rebsorten, die halt sehr, sehr tief wurzeln, weil sie da halt schon irgendwie 100 Jahre stehen. Und das alles zusammen. Und das dann eben auch nochmal Brut Nature, also nichts verändert durch Dosage oder so. Das gibt halt einfach einen ganz anderen Wein. Mhm.
Ja. Können wir doch auch mal machen, gemischten Satz trinken, oder? Oder können ist das sowas, was wieder so furchtbar teuer wird, dass wir hinterher wieder angeschnauzt werden wie heute? Ja,
der Champagner ist schon teuer, ne? Der kostet irgendwie 75 Euro die Flasche.
Autsch. Ja, okay. Ja, dann schmeißen wir halt mal mit 5 Leuten zusammen oder so. Das geht doch dann auch, kriegen wir da auch irgendwie jeder ein
Glas. Ja, können wir ja irgendwann mal machen.
Ja, ja, ja. Ja. Apropos machen, wollen wir mal trinken machen?
Ja, bitte.
Wir fangen an, womit?
Wir fangen an mit dem Schmetterling.
Schmetterling!
2014 vom Hans-Peter Ziereisen.
Okay, Schmetterling, auch mit Ä, ne?
Ja, mit
das
Ä.
So, damit Tom Hanks sich so richtig freut. Tom Hanks war das, glaube ich, ne, der in der Talkshow gesagt hat, überall hieß es irgendwie Butterfly oder Papillon und in Deutschland Schmetterling.
Wo war das, bei Wetten, das oder was?
Nee, ich glaube eher in so einer amerikanischen Talkshow. Ich meine, das war diese Talkshow, wo er auch erzählt hat, wo er mit dem Auto nach Eisenhüttenstadt gefahren ist.
Und die kenne ich gar nicht. Wie.
Und er wäre sehr, sehr, also normalerweise würde man ja, wenn man, wäre halt in so einem Bus, also in so einem Van, also einer Karavelle irgendwie, einer sehr schnellen Karavelle, sind die wohl über die Autobahn geknallt. Und er meint schon, das wäre schon ziemlich wahnsinnig gewesen, in so einem Auto so schnell zu fahren. Und normalerweise würde man halt überholt in dem Autos machen. Und in Deutschland wäre es aber so, da würde man halt von Autos überholt, die machen. Okay. Da ist er ziemlich drüber abgegangen, ja. Musst du mal gucken, ich glaube, das war bei Letterman oder so, war das erzählt dann.
Tom Hanks, ja?
Tom Hanks, ja. Okay. Sehr, sehr lustig. Wirklich, du, sie hat auch dann irgendwie die ganze Zeit über Eisenhüttenstadt geredet, was, ja, irgendwie ein bisschen seltsam. Also hat sich sehr gut lustig gemacht über Deutschland, Eisenhüttenstadt, also über alles.
Aber das war doch bestimmt, nachdem er irgendwie bei Wetten, das war, oder?
Nee, das war noch davor. Das ist
unfassbar gelangert. Achso, okay.
Das ist ein paar Jahre her. Also nach Wetten, das, ich weiß gar nicht, ob es da auch eine Talkshow gab, wo er aufgetreten ist. Muss ja.
Ob der nach Wetten, das nochmal nach Deutschland gekommen ist? Bestimmt nicht.
Ja, und wenn, dann irgendwie verkleidet als Gérard Depardieu oder so.
Das kriegt er nicht hin.
Doch, das kriegen wir hin, das kriegen wir alle hin. Einfach irgendwie ordentlich einen saufen, Clownsnase ankleben, auf geht's.
Säufernase drauf.
Säufernase drauf. Ja. Schmetterling. Also wir trinken im Übrigen Rosé, ne? Muss man mal dazu sagen.
Genau, wir trinken den ganzen Abend Rosé.
Yay!
Wo ist mein Schmetterling? Ich dachte schon, weil ziemlich genau vor einem Jahr, als ich den Roséabend in Bonn gemacht habe, du ja davon irgendwie nicht so viel mitbekommen hast, weil du so erkältet warst. Ja, genau. Ja. Dachte ich, wir machen nochmal was mit ein paar schönen Rosé. Und
das ist nett.
Genau, weil ich einfach auch finde, dass es immer noch eine etwas verkannte Art und Weise ist, wie Wein gemacht wird. Weil es immer so ein bisschen, weil es immer noch so die Idee gibt, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Genau, ne?
Gemischt.
Und ist ja irgendwie von der Farbe her auch schon so Mädchen und Getränk und genau, ist irgendwie gemischt. Und naja, und dann kommt von der anderen Seite halt auch, dass viele Winzer das dann auch so behandeln und dann irgendwie so ein kalt vergorenes, plüschiges, fruchtiges Zeugs draus machen. Ne?
Kalt vergoren?
Naja, genau, wenn du Wein sehr kalt vergärst, ja. Also im Edelstahltank, ordentlich runtergekühlt, dann kriegst du eine sogenannte Kaltvergärungsaromatik, also sehr, sehr fruchtige, man redet auch manchmal von Eisbonbon-Effekt.
Aha.
Ne? Du kennst ja dieses Eisbonbon.
Ja.
Ne? Genau, so. Solche Sachen, ja genau. Und so Fruchtbonbon-Aromatik, was alles ganz furchtbar schmeckt, dann, sobald der Wein ein bisschen wärmer ist, ja, weil er dann eben so nach Industrieplörre schmeckt und eben nur funktioniert, wenn es so super kalt auch getrunken wird eigentlich. Ja.
Okay.
Also es ist also so eine Frucht, die, also im Prinzip so eine unechte Frucht irgendwie. Ne? Mhm. Genau. Und jetzt haben wir halt 6 Weine, die dem mit Sicherheit nicht entsprechen, weil sie einfach anders gemacht sind. Und der einfachste oder Einsteigerwein, günstigste Wein aus der Ecke ist, glaube ich, der Schmetterling halt vom Hans-Peter Ziereisen.
Von dem hatten wir auch schon öfter was im Glas und das war immer gut, ne? Meine ich mich zu erinnern.
Ich habe das vor allen Dingen damals, als ich das kleine Weinlädchen hatte, habe ich das ja selber verkauft.
Ah, und, genau, daher kenne ich den dann. Ja, okay.
Ja. Und ich habe die Weine eigentlich durchaus immer gemocht, wobei ich mit Pinots manchmal so meine Probleme habe von ihm. Was ich immer sehr gerne gemocht habe, ist sein Chardonnay, sein Syrah. Und so die eben auch die einfachen Einstiegsweine, so der normale. Also er macht im Wesentlichen macht er halt Burgunder-Rebsorten, was auch so ganz normal ist. Da unten im Markgräfler Land ist das. Das ist ja so die
Markgräfler, gut, ja? Edel.
Genau, gut edel. Ja. Ja, genau. Also er macht vor allen Dingen Burgundersorten und gut edel.
Ach echt? Vielleicht war der ja vom Ziereisen, der mir damals explodiert ist.
Nee, das war nicht. Das war ja so Lebensmittel-Einzelhandelsware. Den hast du doch irgendwo aus dem Rewe rausgeschleppt oder so.
Wie hieß denn der Laden in Lechen nicht? Contra, glaube ich, oder? Nee, hieß er Contra?
Ja, der hieß irgendwas mit Wolf, ne? Wolf. In Lechen nicht. Aber es war ein Contra, ja.
Also, ja. Contra, ja, knallhart.
Genau, Contra, knallhart.
Furchtbar. Naja, ist ja dann auch explodiert.
Ist er dann noch. Hast du noch lange was von gehabt?
Erzähle ich heute noch die Geschichte. Ich meine, wie lange ist das her? Das war 1900.
Gott, das war
92 war das.
Echt?
Ja, 92. Sommer 92 muss das gewesen sein.
Krass. Ja, krass.
Also Sommer 91 hatte ich dieses Auto noch nicht. Das habe ich mir zum Zivildienst geholt. Und Zivildienst war ja dann erst im Spätsommer oder Herbst 91. Das heißt, es muss Sommer 92 gewesen sein, weil 91 ist dann nicht mehr so warm geworden, dass mir Wein hätte im Auto explodieren können.
Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie warm es da war bei uns.
Ja. Aber so richtig viel ist da nicht in der Nase beim Schmetterling. Oder meine Nase ist wieder kaputt. Vielleicht habe ich eine Rosé-Allergie.
Genau, das kann natürlich auch sein. Rosé-Allergie. Wobei das ja eher die Augen betrifft meistens.
Die Rosé-Allergie? Mhm. Okay, ich habe gerade einen Witz nicht verstanden, oder?
Nee.
Okay. Na, dann ist ja gut.
Ja, auf jeden Fall, der macht er eben gut edel. Also er gehörte zu den ersten in Deutschland, die angefangen haben, Syrah zu machen. Mhm. Ist ja jetzt keine besonders deutsche Rebsorte, ne? Und im Allgemeinen ist es in Deutschland eben auch nicht oder war es zumindest früher nicht warm genug für Syrah. Syrah ist auch nicht jedes Jahr warm genug, um Syrah zu machen, aber die besten Chancen hat man halt im Markgräfler Land, weil es da schon deutlich wärmer ist als in den meisten anderen Weinbaugebieten in Deutschland. Ne? Mhm. Ja, und der Gutesel, der eben auf der anderen Seite der Grenze,
ja.
Gutesel,
ja.
Gutedel,
der Gutesel,
Chasselas heißt oder Fondant, der ist eben typisch fürs Markgräfler Land. Und er macht da einen für 5 Euro oder 6 Euro, den Heugumber. Und den hatten wir zum Beispiel schon mal in einer der frühen Fremdsendungen, genau. Und dann macht er aber auch einen für, ich weiß gar nicht, was der kostet, 70 Euro oder so, irgendwie sowas ganz Extremes. Ja. Und das, was wir jetzt im Glas haben, ist einfach ein einfacher, schöner, fruchtiger Rosé. Ich finde, so wie er eigentlich sein sollte. Ja. Also das ist jetzt nicht kompliziert. Und es ist so ein bisschen so eine süddeutsche Erdbeer-Himbeer-Aromatik, die wir da irgendwie dabei haben. Hat aber eine schöne Frische, finde ich.
Ja. Schön trocken. Ja, stimmt. Ist halt ein bisschen sowas von so unreifen Erdbeeren. Hübsch.
Ne, saftig. Also hat so, ich finde, am Gaumen hat das so richtig Trinkfluss. Also das ist so, dass du direkt irgendwie noch
ein zweites... Speichelfluss meinst du?
Speichelfluss,
nicht? Ja, genau. Trinkfluss.
Ja, genau. Sehr gut. Speichelfluss gleich Trinkfluss dann. Also du willst einfach noch ein zweites Glas hinterher trinken einfach. Ne? Ja. Genau, schön trocken, weniger als 4 Gramm Restzucker. Und das Ganze ist im Wesentlichen Mach aus Regent, was jetzt...
Regent klingt immer so ein bisschen wie so ein schäbiges Hotel aus den 70ern, was auch seit den 70ern nicht mehr renoviert worden ist und in Kassel am Bahnhof steht.
Hotel Regent.
Mit Hotel Regent.
So einer extrem grauen Fassade. Ne?
Ja, genau. Und dann irgendwie der Schriftzug dann aber auch in so eine komische Schreibschrift, so Leuchtbuchstaben Schreibschrift. Und das ist dann ein Drei-Sterne-Haus, wo die Sterne dann auch noch irgendwie so leuchten und so oberhalb dieses Schriftzugs angeordnet sind. Hotel Regent.
Ja.
Wahrscheinlich gibt's das in Kassel sogar und wir machen uns gerade fürchterlich strafbar, weil wir uns drüber lustig machen oder so. Weil heutzutage macht man sich ja mit allem strafbar.
Ja. Irgendwann ist das soweit.
Irgendwann kriegen sie uns.
Ja. Sie fangen ja jetzt an.
Und den Beckedahl haben sie schon, ja.
Ja.
Der ist aber schnell weg, ne? Also da ist wenig Abgang bei.
Ach so meinst du. Ich dachte, du hättest jetzt schon die Flasche ausgetrunken.
Der ist schnell weg. Scheißwein.
Das ist kein ewig langer Abgang, nee, das stimmt. Aber ich finde ihn, also ich finde es jetzt nicht störend kurz.
Nee, das stimmt.
Nee, ich finde es völlig okay.
Ich würde jetzt auch so von dem Rest des Weins nicht erwarten, dass er einen langen Abgang hat.
Ja.
Also das ist, wo sind wir da preislich?
Bei 6,90. Mhm. Und das finde ich schön. Also es ist ein einfacher Wein, aber es ist kein beliebiger Wein.
Der gefällt.
Und, ne? Mhm. Und es ist einfach sauber und gut gemacht und das ist einfach ein schöner Sommerwein, der auch nicht mehr sein will und genau so passend gemacht ist.
Ja. Wie lange, es ist jetzt 2014, der Schmetterling, wie lange kann ich den stehen lassen? Will ich den dieses Jahr trinken oder kann ich den noch nächstes Jahr?
Wirst du ihn wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr trinken können, aber das ist, glaube ich, ein Wein, der jetzt nicht unbedingt besser wird. Ja. Also er ist nicht so gemacht, dass er jetzt besser werden müsste.
Mhm. Nee, aber man hat ja oft mal, dass man so sagt, so, ach Mensch, das ist ein schöner Wein, da ja, kaufe ich mal einen Karton von oder sowas. Und dann hast du irgendwie 6 Flaschen da, trinkst dann diesen Sommer 4 und die anderen 2 stehen dann rum. Und dann ist das, nächstes Jahr denkst du dann auch so, ach Mist, jetzt muss ich den auch noch trinken, sonst ist er kaputt oder sowas. Aber wenn,
nee, das müsste der eigentlich hinkriegen.
So ein Jährchen,
Ich habe da jetzt keinen Test mit gemacht, aber ein Jährchen müsstest du den. Ne? Also weil er eben... also wenn du jetzt einen Rosé hast, der wirklich auf dieses schnelle Trinken gemacht worden wäre, also ja, nochmal Stichwort Kaltvergärung, ja, schön in den kalten Tank rein, nur kurz vergoren, weißt du, dann ist er ja nach 2 Monaten fertig, so ein Wein, dann kommt er auf die Flasche und wird verkauft.
Ja.
Ja, der schafft das nicht, ne? Mhm. Der hier, der ist schon mal irgendwie spontan vergoren. Das gibt dem Wein schon mal irgendwie was anderes mit, ja. Und
der ist spontan vergoren?
Der ist spontan vergoren.
Es passiert mir in letzter Zeit häufiger, dass ich spontan vergorene Weine hingestellt kriege, bei denen ich nicht mehr merke, dass sie spontan vergoren sind, weil sie nicht so extrem riechen. Das irritiert mich ein bisschen.
Das ist, glaube ich, so dieses extrem Riechen, das ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen.
Ah.
Also es muss ja in, also es gibt Kellerhefen, also die hängen sozusagen so fest im Keller, dass man es vielleicht gar nicht so rausbekommt. Und das sind so geruchsintensive wilde Hefen. Aber ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gerochen, dass es jetzt, also dass es jetzt so wirklich diese Stinker wären. Ne?
Ja, wieder vor 10 Jahren dabei, die auf der Terrasse, diese Autowerkstatt vom St. Urbanshof.
Ja, genau,
St.
sowas.
Urbans Reparaturwein.
Genau. Achso, und der Vorteil hier beim Schmetterling ist einfach dann auch noch, dass der 11,5% Alkohol hat. Was ich für den Sommer einfach auch angenehm finde. Der hat nicht viel Alkohol.
Nicht gleich so heftig, ja.
Genau. Ja. Ja. Und er macht ihn, er hat halt irgendwie im Wesentlichen Regent dafür genommen und ein bisschen Spätburgunder dazu getan. Und das spricht dafür, weil er den Regent auch nicht ansonsten irgendwie reinsortig ausbaut. Das macht, glaube ich, so gut wie keinen.
Ich habe auch noch nie gehört, dass es diese Regent höre ich gerade zum ersten Mal auch.
Ja, es sind irgendwie 2000 Hektar, die in Deutschland angebaut werden. Ist so eine Hybrid-Rebsorte, gibt's noch gar nicht so ewig lange. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube aus den 60er Jahren ist dies eine
ja,
Kreuzung.
Das ist wie der Name des Hotels, ja.
Ja, genau. Ende der 60er Jahre. Und das
als das Hotel Regent in Kassel eröffnet wurde,
genau,
da haben die ihren eigenen Wein gemacht zur Eröffnung und das ist da übrig geblieben jetzt. Hm?
Ja.
Das wissen die wenigsten, aber Vrindhörer wissen mehr.
Ja, das Witzige an der Rebsorte ist eigentlich, dass sie eben nicht nur aus der sogenannten Vitis vinifera ist, also der Rebsorte, aus der praktisch alle normalen Weinreben sind, die wir hier haben, sondern die ist aus verschiedenen, auch wilden Reben gekreuzt irgendwie. Ja.
Hat das einen positiven Effekt irgendwie, also widerstandsfähiger Schädlingsbefall? Oder
das,
so?
Das war, glaube ich, die Idee dabei. Ja, ob das tatsächlich, so gut kenne ich es jetzt nicht. Sie ist, glaube ich, gegen Mehltauarten relativ resistent. Ja. Und genau, und sie kriegt keine Botrytis. Das also, ne, diesen, diese,
ja, das ist dieser Gestank dann, ne? Nee, Quatsch, Botrytis war Kork, ne?
Nee, Botrytis ist der Pilz, der sich draufsetzt und sozusagen die Haut durchlöchert, sodass das Wasser dann abzieht. Das hast du später dann für Trockenbeeren ausgelöst.
Ah, genau, ja, okay.
Das ist der Effekt, ja.
Irgendwann werde ich mir das alles mal merken.
Für edelfaule Weine. Ich muss das nur einfach häufig genug wiederholen.
Stimmt, dann irgendwann ist es drin. Außer ich sauf mich halt wieder doof, wie ich das ja doof. Ja.
Zum Ende der Sendung, ja, vor allem wenn wir jetzt 6 Weine haben heute. Das, ach, ja. Nehmen wir doch mal den zweiten.
Der zweite.
Genau.
Ist das der Burgunder oder ist das der Bordeaux? Welcher ist es denn? Irreductible?
Irreductible, genau.
Irreductible.
Von Vincent Rüsseli. Wait. Ah.
Ich finde ja, es klingt immer so ein bisschen wie urinieren.
Ja, das passt auch dazu, dass meine Frau, als ich ihr den Wein unter die Nase gehalten habe und gefragt habe, ob sie das mag, sie meinte, es würde sie an das Urin unserer Tochter erinnern, das sie gerade aufgewischt hat.
Ah ja. Ah, so riecht also, ja. Mhm.
Ja, genau. Das Urin der Tochter.
Tochterurin. Wenn ihr also alle mal wissen wollt, wie der Urin der Tochter von Christoph Raffelt riecht, ach komm ey, wir ziehen einfach das Zeug, das tun wir in kleine Flaschen, verkaufen es an die Japaner als Mädchenurin.
Stehen die da drauf?
Achso, stimmt, ja.
Das Japaner, gibt sowas. Ich hab sowas mal gelesen.
Ja. Den kann man noch, vor allen Dingen, das Schöne ist ja, den Japanern kann man irgendwie alles in die Schuhe schieben. So. Ja, die ziehen Unterwäsche aus Automaten, benutzte Unterwäsche, gab es doch auch immer diese Legende, ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
Stimmt, bestimmt. Auf jeden Fall haben die ja total viele Automaten.
Genau,
ein Automat. Also das auf jeden Fall. Unterwäscheautomaten habe ich da nicht gesehen, aber alles Mögliche.
Du hast aber auch nicht danach gesucht.
Nee, das stimmt. Ich war wahrscheinlich auch nicht in den richtigen Vierteln dafür.
Meinst du, es gibt
bestimmt
Unterwäschefetischistenviertel?
Stimmt. Ja. Ganz geheim.
Das ist Lichtenberg, da wohnen die Unterwäschefetischisten. Hier in Tempelhof wohnen ja eher die Fußfetischisten. Oh Gott, jetzt denken alle, ich wäre Fußfetischist. Ah, lass es denken. So.
Jo. Im Prinzip kann man Rosé auf zwei verschiedene Art und Weisen machen.
Ja.
Das eine ist, dass du den Rosé schon als Winzer sozusagen als vollständigen Wein behandelst. Mhm. Das heißt, du machst eigentlich gar nichts anderes mehr draus. Du machst einfach aus den Trauben, die du hast, einen Rosé.
Ja. Jo.
Dann gibt es noch.
Aber normalerweise, wie ist so das Verhältnis bei so Winzern? Wie viel Rosé machen die aus ihrem ganzen Bestand? Oh,
ich glaube, das ist total unterschiedlich.
Ja? Also nicht nur so ein Nebenbeiprodukt, so 10% oder sowas.
Das ist es bestimmt lange gewesen, aber Rosé ist doch durchaus im Kommen in den letzten Jahren. Und insofern denke ich mal, es kommt immer auf den, also es kommt erstens drauf an, wo du Rosé machst. Es gibt ja Regionen, wo Rosé sozusagen das Stärkste überhaupt ist am Markt. Also die Provence zum Beispiel. Ja, die Hälfte der Weine, die mehr als die Hälfte der Weine, die in Provence hergestellt werden, sind Rosé. Oh. Und der ist weltweit viel, viel stärker gefragt als weiße und rote Weine aus der Provence. Das ist aber jetzt auch ein Sonderfall. Ne? Das ist in kaum einem anderen größeren Weinbaugebiet ist das so. Es gibt an der Loire gibt es noch ein Rosé d'Anjou. Ist ein großes Rosé-Weinbaugebiet. Da machen die Leute auch nicht viel anderes als Rosé. Aber im Allgemeinen würde ich auch sagen, es sind wahrscheinlich irgendwie so 10% oder so. Ne? Ich mache halt noch ein Rosé mit dazu. Und es gibt dann viele, die sagen, hör mal, ich mache den auf die Art und Weise, dass ich meine Trauben für den Rotwein nehme, ja, und einen Saftabzug mache oder Sané-Verfahren heißt es auch, also ausbluten lasse. Das heißt, ich lasse sozusagen den ersten Saft aus der Presse rausfließen, ja, der noch nicht lange auf der Maische, also auf den angepressten Trauben stand, und mache daraus ein Rosé. Da ist noch nicht so viel Farbe drin, ja. Und lass das ablaufen und das wird ein Rosé und hab dann den Effekt, dass der Rotwein konzentrierter ist, ja, weil halt schon ein bisschen was von dem Saft abgelaufen ist.
Warum wird der Saft denn dann rot? Weil es rote Trauben sind? Nee.
Nee, der Saft wird rot, weil er eine gewisse Zeit lang auf den Traubenhäuten stand.
Okay, verstehe. Also du hast nicht unten einfach das Ventil offen, trittst oben drauf und alles läuft raus, sondern du wartest, was weiß ich, 10 Minuten.
Oder ja, eine halbe Stunde. Ein paar Stunden. Genau.
Okay.
Genau. Also du kannst es so machen.
Und dann presst du praktisch, also die Maische, wo der Rosé dann von gemacht wurde, die presst du dann praktisch nochmal aus, wenn es lange
gestanden hat. Genau, du, also normalerweise ist es so, dass du Trauben in eine Traubenmühle gibst. Das heißt, die werden so leicht angeschreddert, ja, sodass überhaupt so ein Gärverfahren schneller in Gang setzen kann, ne? Wenn du schon so eine gewisse Mischung aus
Gefetze.
Ja, Fleisch hast und Traubenhäuten und die also gerade auch bei der wenn du eine wilde Hefe hast, Spontanvergärung, dass die sozusagen an das Innere der Traube dann auch rankommen, also an den Zucker, ja, ne? Mhm. Wir wollen ja den Zucker in Alkohol verändern und so. Und also du hast da so ein Gemenge in deiner Presse oder in deinem Gärbottich und lässt das jetzt einfach erstmal ein paar Stunden liegen, ja. Mhm. Und dann machst du unten den Hahn auf. Also du musst eigentlich gar nicht großartig pressen, sondern machst unten den Hahn auf und dann läuft der erste Saft raus.
Jo.
Wenn du es ganz, ganz schnell machst, dann kriegst du im Prinzip einen Blanc de Noir.
Ja, genau. Ja, genau.
Also ein Weißwein von roten Trauben, der meistens dann nur so einen ganz leichten Rosé-Schimmer hat oder Orange-Schimmer. Ne? Und wenn je länger du das dann drauf lässt, desto eher kriegst du dann einen dunkler werdenden Rosé-Ton. Und dann hast du halt eine etwas konzentriertere Maische, aus der du auch einen konzentrierteren Rotwein machen kannst, wenn du das machen willst. Mhm. So. Und die anderen, die machen halt keinen Saftabzug, sondern die nehmen tatsächlich eben das Traubenmaterial, was sie haben, und lassen es halt auch ein paar Stunden und pressen es dann durch und verarbeiten den Rest im Prinzip weiter wie ein Weißwein. Ne? Also, während der Rotwein eben dann noch wochenlang eben auch in einem Gärbottich gärt, mit Maische, sodass...
Echt wochenlang? Oh.
Es kann 3-4 Wochen dauern,
das war mir gar nicht klar. Ich dachte, wir reden da immer über Tage oder sowas.
Nee, also Tage sind wirklich Rosé oder Orangeweine. Also Orangewein ist ja sozusagen das Pendant zum Rosé andersherum. Da hast du im Prinzip hast du Weißweintrauben, die in einem gewissen Maße wie Rotwein verarbeitet werden. Also mit einer sogenannten längeren Maischestandzeit, wo eben der Saft der weißen Trauben mit auf den Traubenhäuten und den Kernen liegt. Ne?
Und da das letzte bisschen Orange rausgezogen wird, was da noch...
Genau, weil Weißwein, also Weißweintrauben ja nicht unbedingt farbneutral sind. Ne? Mhm. Also Grauburgunder zum Beispiel kann schon ziemlich bronzefarben sein. Ne? Und wenn du einen Grauburgunder dann eben als Orangewein ausbaust, also auf der Maische stehen lässt eine längere Zeit, dann kriegt er schon eine ziemlich markante Farbe. Ne? Ja. Und das ist sozusagen das Umgekehrte. Da hast du dann nachher einen Weißwein, der in einem gewissen Maße wie ein Rotwein schmeckt, weil er halt Gerbstoffe hat, was du beim normalen Weißwein nicht hast. Und beim Rosé hast du im Prinzip eben einen Rotwein, der aber mehr oder weniger behandelt wurde wie ein Weißwein. Und da hast du eben diese Gerbstoffe in der Form nicht. Ne? Sondern du hast viel mehr eben die frische, den frischen Saft aus den Trauben. Ne? Mhm. Ja. Und normalerweise, also bis auf wenige Ausnahmen, ist ein Rosé ausschließlich von, also wenn ein Rosé draufsteht, dann ausschließlich von roten Trauben gemacht. Mhm. Es gibt wenige Ausnahmen. In der Provence ist es zum Beispiel erlaubt, dass du 30% Weißweintrauben mitverarbeiten darfst. Das hast du in anderen Weinbaugebieten nicht. Das ist ein Sonderfall. An der Rhone gibt es das auch, aber da wird wenig Rosé gemacht. Und dann gibt's noch mal den Sonderfall für Schaumweine, vor allem für Champagner, dass du den Rosé auf zwei Arten machen kannst. Entweder du machst es so, wie ich es vorhin gesagt habe, oder du fügst nachher Weißwein und Rotwein zusammen.
Also tatsächlich gemischt?
Das ist dann tatsächlich gemischt. Das ist erlaubt.
Ja. Wie hieß das denn nochmal? Ich war doch auf so einer Champagnerverkostung letztes Jahr, glaube ich, war das, oder was, vorletztes Jahr? Wie heißt das? Meinst, wie heißt das, wenn das zusammengemischt ist, der Rosé-Champagner? Das hat irgendeinen Namen.
Wenn es zusammengemischt ist.
Mhm.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht.
Weil da waren nämlich ein paar Winzer, die hatten halt auch Rosé-Champagner, aber da gab es so viel Champagner, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwo an irgendeinem Faden muss ich mich langhangeln und habe gesagt, okay, jetzt ich probiere alle Rosés erstmal durch.
Ja.
Und da waren halt welche dabei, die gesagt haben, okay, das ist jetzt keiner, der zusammengemischt wird wie normalerweise, sondern der ist als Rosé ausgebaut worden direkt.
Ja, das ist dann zum Beispiel ein Rosé de Seigne. Mhm. Das ist dieses ausgeblutete Verfahren. Ja. Das ist dann ein reiner Pinot Noir oder Meunier oder beides, also die beiden Rotweintrauben.
Das hatte irgendeinen Namen und ich habe es vergessen, verdammt. Naja.
Und dann gibt's noch Eau de Perdix, das ist ein sehr heller Rosé, aber nee, weiß ich, also wie jetzt der heißt, der sozusagen aus Weiß und Rotwein zusammengesetzt ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, bin ich überfragt.
Na, macht nichts.
Ja.
Kann ja, vielleicht weiß das ja jemand, kann es in die Kommentare schreiben. Es gibt auch nichts zu gewinnen. Ich finde ja der Irreduktible.
Ja.
Riecht ein bisschen brotig.
Mhm. Ja. Also hier kommt noch dazu, der Wein ist, also der Wein kommt erstmal von der Loire.
Mhm.
Das ist ein Wein von der Loire. Und zwar aus der sehr selten gewordenen Rebsorte Pinot Donis.
Auch noch nie.
Die wir aber, doch, hast du schon mal gehört, echt? Weil wir schon mal einen Wein getrunken haben, nämlich zur letzten Weihnachtssendung vom Alex Zülch.
Ja.
Hatten wir einen roten, also einen wirklichen roten aus Pinot Donis.
Aha.
War
ich da schon so betrunken, dass ich mich wieder nicht dran erinnern kann?
Ich weiß nicht, war eigentlich ein sehr, sehr schöner Wein, der dieser hier auch so ein bisschen, also das Typische für diese Rebsorte ist eine so eine gewisse Pfefferaromatik.
Ja.
Und die findet man hier auch wieder. Vor allem, wenn man ein bisschen länger auf hat. Also was erstmal kommt, also irreduktibler heißt ja sowas wie unverbesserlich. Ja. Also ne? Und
weniger damit ist mehr, ne?
Ja, damit bezeichnet er irgendwie seine Linie der sogenannten Naturweine. Also er hat an diesem Wein nicht viel gemacht. Der Wein ist spontan vergoren und ohne Temperaturkontrolle. Ja, also
Er hat so ihn einfach machen lassen, wie er wollte.
Genau, er hat ihn machen lassen, wie er wollte. Er hat ihn sozusagen praktisch nicht korrigiert und hat dann auch praktisch keinen Schwefel zugefügt.
Das ist aber einigermaßen mutig, oder?
Das ist nur so
für sich hingären lassen? Also es kann halt auch voll in die Hose gehen.
Ja, genau. Es gibt auch genügend Beispiele aus dem Naturweinbereich, wo es voll in die Hose geht. Du kannst es eigentlich nur machen, wenn du ein extrem gesundes Traubenmaterial hast. Das heißt, du musst im Vorfeld wirklich sehr gut gucken, wie reif deine Trauben sind. Mhm. Und du musst sie sehr gut auswählen. Also du musst dann, bevor das Ganze irgendwie in den Gärbottich geht, musst du auf dem Sortiertisch jede einzelne Traube dir eigentlich anschauen.
Du Scheiße.
Das wird bei hochwertigen Weinen sowieso gemacht, aber der Wein kostet jetzt 13 Euro. Da ist es schon viel Aufwand, ja,
ja.
Das zu tun. Deswegen sind tendenziell Naturweine eben auch, obwohl du jetzt sagst, der hat ja eh nichts gemacht, er braucht ja nicht mal irgendwie eine Heizung oder ein Kühlaggregat, weil er ja eh seinen Krempel irgendwie in einem alten Keller macht. Also erstens musst du eigentlich, es ist aufwendig, so einen Wein zu machen. Ja, es ist trotzdem aufwendig, weil du im Vorfeld, du musst halt sehr gut im Weinberg arbeiten und du musst sehr gut am Sortiertisch arbeiten. Du musst ein gutes Gefühl für die Qualität der Trauben haben und dann musst du einen sauberen Keller haben, auf jeden Fall. Ich meine, das ist eigentlich, sollte das Standard sein, aber manchmal sehen gerade so Naturweinkeller auch nicht unbedingt so clean aus. Ja? Also die müssen jetzt nicht irgendwie mit Domestos geschrubbt sein natürlich, aber die müssen halt sauber sein. Und dann kannst du einen Gärprozess in Gang setzen oder überhaupt den ganzen Prozess in Gang setzen, ohne dass du Schwefel einsetzt. Weil Schwefel ist ja im Prinzip sowas wie in gewissem Maße wie ein Antibiotikum im Keller. Ja?
Mhm.
Du kriegst einen Wein halt stabil mit Schwefel. Viel stabiler als ohne Schwefel.
Ja. Ja?
Aber es ist nicht unbedingt immer gewollt. In der Linie ist es halt jetzt zum Beispiel nicht gewollt. Hat aber den Effekt natürlich, dass der Wein ganz anders ist. Und das, was du jetzt sagst, also dieses Brotige, diese wilderen Aromen, die hättest du jetzt nicht, wenn der Wein stärker geschwefelt worden wäre. Ne?
Mhm.
Und das muss man natürlich mögen. Ja? Also das ist so ein bisschen was, woran man sich gewöhnt, wenn man das ein paar Mal getrunken hat. Also ich mag es total gerne.
Ich finde das jetzt auch alles andere als unangenehm.
Weil es halt sauber ist, ne? Also das so ein Wein kann halt total schnell umschlagen in irgendwas ganz Fieses, wenn der Winzer nicht gut gearbeitet hat.
Ja? Mhm.
Dann hast du da halt irgendwelche komischen Gäraromen drin oder Faularomen oder sowas drin.
Mhm.
weil der Wein eben nicht geschwefelt wurde und weil nicht gut genug gearbeitet wurde. Aber hier mag ich es, weil es sowas, so ein bisschen was Wildes hat, was Ungewöhnliches, was, genau, sowas Hefig-Brotiges. Es ist halt kein Wein mehr, der dir sagt, hey, hier ist eine Himbeere drin, mhm, oder eine Erdbeere, so einfach, ne? Es ist halt kein fruchtbetonter Wein mehr.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, hat sogar ein bisschen was Staubiges.
Dabei ist der Knochen trocken.
Mhm. Super.
Ja, super saftig. Mhm.
Geil. Oh, der ist echt toll.
Ja. Finde ich auch.
Ich bin mal gespannt, wie lange der hält.
Du meinst jetzt mit der offenen Flasche, ne? Ja. über die nächsten Tage.
Ja, genau.
Ja.
Also weil ich vor Dienstag wahrscheinlich nicht dazu kommen werde, dann nochmal von zu trinken.
Mhm. Ja.
Ich finde das ja mittlerweile immer so ganz angenehm, die angebrochenen Flaschen sofort in den Kühlschrank zu stellen.
Genau, ja.
Pardon. Und da einfach mal stehen zu lassen. Das ist ja, mir ja neulich so schön absolut passiert mit Christian Stahl. Wie lange hatte ich den stehen? Hatte ich doch sogar noch geschrieben. Was, irgendwie 18 Tage oder sowas? Also brutal lang standen die angebrochenen Flaschen im Kühlschrank. Waren wie am ersten Tag. Also okay, zumindest die besseren von ihm. Also der ganz einfache, der war halt nur noch, hat halt noch gedreht und nicht scheiße geschmeckt. Und die beiden besseren, die waren halt echt immer noch richtig gut. Also das war echt, war ich wirklich beeindruckt.
Ja, okay.
Boah, der ist echt super. Da willst du wirklich aussaufen, die Flasche. Mhm. Eigentlich so in ein großes Glas schütten und ächzen.
Ja.
Wie viel Umdrehung hat der?
Ich finde es auch extrem 13.
13, okay, dann bin ich vorsichtig.
Ich finde es auch, also ich finde diese dieses Würzige, dieses staubig-steinige, was er hat, so mit dieser Frucht im Hintergrund, die ja schon da ist, aber die halt nicht so greifbar ist, ne? Mhm. Das finde ich, und die Saftigkeit, die der Wein hat, bei eben praktisch totaler Trockenheit, ist praktisch durchgegoren, finde ich super. Mhm. Und er hat halt einen gewissen Gerbstoff hat er einfach auch dabei, ne?
Echt?
Trotzdem. Ich auch, finde ich schon.
Aber so wenig, dass es praktisch, also wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht, also wäre ich von alleine, wäre ich nicht drauf gekommen, sagen wir mal so.
Okay.
Aber von alleine komme ich sowieso auf sehr wenig, von daher. Sagt meine Freundin auch immer. Aber der ist echt super.
Ja,
aber ich muss jetzt mal, ich muss aufpassen. Wir haben ja noch.
Wir haben noch ein bisschen was vor uns, genau. So.
Kommen wir zum Schaumwein.
Kommen wir zum Schaumwein.
Endlich. Ist das der, für den wir geschimpft worden sind?
Genau, dafür sind wir geschimpft worden, dass wir so teures Zeug hier haben. Ich kann dazu immer nur sagen, muss man ja nicht kaufen. Also,
ich kann dazu ja immer nur sagen, aha, trinkt!
Nee, hat er ja auch gekauft, aber klar, also wir sind ja relativ selten über der 20-Euro-Marke mit unseren Weinen.
Haben wir jetzt 24, ne?
Ja.
Das ist schon viel Geld. Es ist viel Geld. Ja,
ist viel Geld.
Und ich finde es richtig schade, dass ich den nicht austrinken kann heute. Wenn der gut ist, was mache ich denn dann?
Du hast den schon getrunken. Du hast den nämlich im Nobelhart und Schmutzig getrunken.
Ach.
Ja.
Das ist der, warte mal. Da haben wir den getrunken?
Mhm.
Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Den habe ich zum Schluss, relativ zum Schluss geordert.
Das okay, da waren wir aber schon ziemlich hacke. Also ja, da habe ich den getrunken, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Mein Gott, hat der eine geile Farbe. Hatte der da auch schon?
Ja, die hatte der da auch schon.
Wow.
Also wir kommen jetzt, um das so ein bisschen nebenbei zu sagen, wir kommen zu einem der ganz strengen Biodynamiker. Ja. Also was heißt streng? Das ist ein total netter Kerl. Aber er
vergräbt
also
halt Kackhörnchen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und sieht man ja auch schon so ein bisschen am Etikett und so. Und er hat tatsächlich eine Weinlinie, die nennt sich Traubenliebe Zeit, was halt auch tendenziell ja ziemlich kitschig ist. Aber er macht unglaublich geile Weine, finde ich. Und
der riecht.
Ja.
Der riecht, und der hat sowas. Was ist denn das? Der hat sowas Wurstiges. Also, aber im besten Sinne. Im besten Sinne Wurst. Super.
Ja, ich finde es, also, und deswegen, also, sobald man, also, ich finde schon, wenn man das, den Sekt im Glas hat, ist es schon spektakulär. Also, die Farbe, dieses
Erdbeerig.
Erdbeerig, Bronzefarben.
Ja, so genau.
Schon aus Kupfer, ja, eher Kupfer und Erdbeere, so, irgendwie. Vielleicht sogar mit einer ganz leichten, ja, mit einer leichten Trübung drin. Und da muss man halt dazu wissen, dass der Sekt aus einer Rebsorte gemacht wird, die es nur in der Steiermark gibt, nämlich den blauen Wildbacher. Der blaue Wildbacher ist eine Sorte, aus der der Schilcher gemacht wird.
Ich weiß nicht, ob das schon mal gehört.
Ein Schilcher ist eine, ist halt eine Spezialität aus Österreich, also speziell aus der Steiermark, die normalerweise eben als Rosé ausgebaut wird.
Mhm.
Ja, als stiller Rosé. Und in seltenen Fällen dann eben, oder in selteneren Fällen dann eben als Sekt.
Ja.
Und dieser spätblaue Wildbacher, wie er heißt, oder blauer Wildbacher, da ist man irgendwie relativ lange davon ausgegangen, dass er irgendwie irgendwelche Wildreben als Vorfahre hat. Eine sehr alte Rebsorte ist und heute geht man davon aus, dass sie irgendwie vom weißen Heunisch, von dem auch der Riesling abstammt, irgendwie abstammt.
Ja.
Also irgendwie sich wahrscheinlich irgendwann im Mittelalter entwickelt hat.
Ja.
Und es ist wirklich eine Spezialität, die man im Wesentlichen praktisch nur in der Steiermark bekommt.
Aha. Wo wir übrigens Erdbeeren sagten gerade, ich habe gestern Erdbeeren gegessen, die hießen Mieze Schindler. Die Sorte.
Ich hab's gesehen auf
Instagram. Ja, ich hab's direkt geinstagrammt. Ich instagramme ja mein Essen. Also das geile Essen. Also wenn ich Scheiß esse, was ich meistens esse, dann instagramme ich das nicht, weil mir das zu peinlich ist. Aber die tollen Sachen, die instagramme ich, weil ich mich damit irgendwie ein bisschen interessanter machen kann. diese Erdbeeren, das waren der unglaublich geile Erdbeeren. Also wirklich, war nur noch getoppt von Walderdbeeren. Und die findet man ja praktisch nie. Also das ist ja so ein...
Ja, selten, ja.
Winzig kleinen Walderdbeeren. Selten, und wenn du welche findest, dann hast du so eine Handvoll Ernte pro Jahr. Aber diese Mieze Schindler, das kann ich nur jedem empfehlen. Also besorgt euch Erdbeeren der Sorte Mieze Schindler. Heißen wirklich so.
Super. Ja, das ist, ist gut, dass du es ansprichst, weil es ist so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen wie sich um blauen Wildbacher zu kümmern, ja. Weil es halt.
Um was?
Hier, diese
Rebsorte. Ach so, ich war jetzt immer noch bei Obst, also bei Erdbeeren, ja, Entschuldigung.
Ja, nee, aber es ist eigentlich ja das Gleiche. Also es gibt vielleicht noch Bauern, die sich mit alten Kulturpflanzen beschäftigen, ja. Wie zum Beispiel dieser Erdbeersorte. Es gibt ja total viele Erdbeersorten, aber wir haben im normalen Handel haben wir irgendwie 2, 3, die eben auf Masse getrimmt sind und eben selten auf Qualität. Ja. Und wir haben irgendwie... Ich weiß nicht, wie viele Dutzende oder Hunderte von Birnensorten wir in Deutschland eigentlich haben. Mhm. Aber was können wir kaufen? 3, 4 Birnensorten. Mhm. Und das ist ja mit praktisch allen Kulturpflanzen genauso. Und so eben auch mit Wein. Und also wenn wir, ich sag mal, Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay zusammenzählen, dann haben wir wahrscheinlich schon 80% des weltweiten Rebsortenanbaus.
Ja, absolut.
Ja, und den Rest teilen sich dann die restlichen 15% teilen sich dann noch Riesling und noch welche bekannteren Rebsorten.
Mhm.
Und die 5%, die überbleiben, da haben wir aber dann immer noch 4000 Sorten, ja.
Mhm.
Sowas in der Richtung. Und einer davon ist halt der Wildbacher. Und ich finde, bei dem Sekt merkt man einfach, sieht man einfach, dass daraus einfach wunderschöne Weine entstehen können. Ja? Die
Ich kann mich daran erinnern, dass der so toll war. Also der ist wirklich klasse.
Ja.
Der ist echt klasse. Also auch im Mund extrem feurig.
Ja.
Ich finde, in der Nase hat er auch. Ist der spontan vergoren?
Mhm.
Mhm. Der hat so was Käsiges in der Nase noch. Nicht Wurst, Käse, eher Käse. Mit Gewürz. So mit so einer Gewürzkruste.
Genau. Naja, viel Gewürz. auch ein Wein, den man, also obwohl eben auch Schaumwein irgendwie über Tage einfach mal, also den kannst du auch in Kühlschrank stellen und nächsten Dienstag wieder probieren.
Alles klar.
Also das ist ein sehr, der wird nicht mehr so viel Perlage haben, ist aber auch egal, weil der Wein halt auch ohne Perlage irgendwie super funktioniert. Ja?
Er ist wirklich spektakulär.
Ja. Eben auch praktisch kein Schwefel, so wie der Wein davor.
Mhm.
Riecht man auch wieder, ne? Dieses etwas brotige, diese so spezielle Hefe.
So ein bisschen feurig, so feurig im Mund, ist echt irre.
Mhm. So eine leicht laktische Note vielleicht, so eine Molkennote dabei.
Mhm. Gute Wahl,
ja,
der ist zwar teuer, aber den kannst du bedenkenlos kaufen, hinstellen und jeder, der am Tisch sitzt, wird den gut finden.
Ja, das glaube ich auch.
Also es ist jetzt auch nichts, was dich irgendwie so überfordert oder so, oder wo du irgendwie den Leuten sagen musst, dass sie es jetzt gut zu finden haben. Wie hier mein Traumsektor, diesen Metod Jurčić.
Ja.
Der, das versteht kaum jemand, was daran so geil ist. Weißt du, ja, guck mal, trink das mal. Und alle sagen, ja, prickelt halt. Ja, aber das ist halt echt schwierig.
Ja, das ist gut, das hast du jetzt tatsächlich nicht.
Nee.
Das ist schon
toll.
Das ist auf der einen Seite sozusagen anspruchsvoll, aber auf der anderen Seite versteht irgendwie jeder, dass es irgendwie, finde ich, ein besonderer Wein ist.
Absolut, ja.
Und da muss ich halt sagen, den kriegst du aber auch nur so hin, wenn du eben so drauf bist, wie die Strohmeiers drauf sind oder verschiedene andere Leute. Also du musst einfach extrem viel Zeit in den Weinberg investieren, um die Trauben so hinzukriegen, dass du so einen Wein machen kannst. Du musst ihn spontan vergären, du nimmst wenig Schwefel und so weiter. Ja, also du machst einen extrem natürlichen Prozess und dann können solche Weine dabei rumkommen. Hm. Ja, wenn man dann natürlich noch ein Händchen dafür hat, klar.
Ja. Ich bin wirklich beeindruckt. Ach. So, das schlucke ich jetzt runter hier, warte mal.
Ja.
Das war ein schöner Flight, weil die, da ist jetzt keiner dabei gewesen, wo ich sagen würde, ach nö, muss nicht, sondern jeder von denen muss auf seine Weise. Das fand ich irgendwie ganz selten.
Ja, finde ich auch. Sehr schön. Also genau, jeder seine Zeit, jeder kostet auch sein Geld eben.
Ja.
Und ja, finde ich auch. Das machen wir jetzt nochmal in der zweiten
Runde.
Hälfte.
In der zweiten Runde, Hälfte. Genau. Achso, du musstest jetzt gehen und Wein holen, ne?
Genau, ich muss kurz zum Kühlschrank
gehen. Warte mal, dann mache ich Pausenmusik an. Dann, also du kannst dir Zeit lassen. Die Pausenmusik ist sehr beliebt bei denjenigen, die sie kennen. Und jetzt kennt ihr die auch. Das ist doch eine nette Pausenmusik, oder?
Ja, super.
Ich bin hier
so schön laid back.
Ja, ja, genau, laid back. Ich bin hier gerade noch am Entkorken mit einem miesen Kellnermesser.
Das ist immer spaßig, ne?
Ja, das ist so, also was heißt mies? Das ist jetzt gar kein schlechtes Kellnermesser. Also das ist, eigentlich ist es okay, aber wenn du halt an so zweistufige gewöhnt bist, oder dich an so zweistufige gewöhnt hast, wo du zack, zack machst, dann ist das Ding auf, ist so eins, wo du komplett durchhebeln musst, immer so ein bisschen, weiß ich nicht, anstrengend. Ja. Soll ich den anderen Schaumwein auch schon aufmachen?
Kannst du auch aufmachen.
Kann ich auch aufmachen.
Das können die gut vertragen, alle.
Der kann das.
Das sind alles so Weine, die immer auch ein bisschen Luft mögen,
okay, um
sich zu entwickeln.
Ich bin ja auch blöd. Ich hätte in der Zeit, wo du den geholt hast, den Wein, hätte ich ja meinen in den Kühlschrank bringen können. Aber naja, so ist das halt, wenn man nicht. Warum ist denn da kein Schnipsel dran zum Kapsel abmachen? Was ist das für ein billiger Sekt?
Ist nicht. Das ist halt Lambrusco, da kann man nicht viel
erwarten. Das ist Lambrusco! Echt? Das ist Lambrusco?
Das ist Lambrusco, ja.
Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, weil es ist schon wieder ein Rosé-Lambrusco-Schaumwein?
Ja, das ist, ich glaube, das gibt's nur einmal und ist irgendwie so ziemlich das geilste an Lambrusco, was es überhaupt gibt.
Ich hab ja schon einen Lambrusco hier, einen Schaumwein, einen roten halt.
Ja, 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 klar, ist meistens rot. Ja. Also
der hat mir ja schon irgendwie, der hat mich doch sehr beeindruckt. Da habe ich einen Karton von geschenkt gekriegt.
Ja.
Auch ein Hörer, der in Italien war im Urlaub mit dem Auto und meinte, oh ja, ich habe hier tollen Schaumwein getrunken, also tollen Wein getrunken, ich bringe den Karton mit. Okay, so ein Karton Wein ist halt auch, das ist halt immer viel und teuer und so. Aber letztlich sage ich dann auch danke, weil ich lasse mich auch gern teuer beschenken. Und dann kam er so und überreicht mir den Karton und ich nehme so in die Hand, guckst du an und so, oh, Lambrusco. Weil man, Lambrusco ist ja eigentlich so Pennerglück, ne?
Ja, war es halt.
War es halt, also, genau. Und er meinte, ja, genauso wie du gerade geguckt hast, habe ich auch geguckt, trink mal einen. Und das Zeug, das, ich finde das vollkommen spektakulär. Also das ist die Diskrepanz zwischen Erwartung, Erwartung genau. und Realität dann hinterher, das ist unfassbar, ja.
Es gibt halt wenig Weine, die sich auch so nachhaltig den Ruf versaut haben wie Lambrusco.
Stimmt, ja. Riesling, ne?
Riesling, im Ausland zumindest. Mhm. Suave, ne? Suave hat es
auch. Oh ja, auch stimmt, super Suave, ganz schlimme Sache.
So, Edelzwicker, ne? Also das Elsass mit dem Edelzwicker hat es auch echt cool gemacht.
So, ich versuche jetzt mal diesen Schaumwein zu öffnen, ohne meine Wohnung unter Wasser zu setzen, wie Weiland.
Ja.
Das ging. Sehr schön.
Immer die Flasche drehen, ne?
Ja, ja, ich weiß. Immer den Korken festhalten, die Flasche drehen. Nee, weiß ich. Aber beim letzten Mal, da war so brutal viel Druck drauf, dass ich noch nicht mal mehr dieses Körbchen abgekriegt habe. Also habe ich das Körbchen lose gemacht und dann ging es peng. Und ja, ich finde heute noch Reste unter diversen Möbeln. Ekelhaft, ne?
Ja.
Sehr schöne Meldung vom Postillion die Tage. Ekelhaft, Doppelpunkt.
Ja, ja.
Messi hortet hunderte alter Weinflaschen im Keller. Und dann ein Interview mit der Tochter, die das Zeug entsorgt hat. Weil da auch super. Schwachsinn drauf gestanden hätte auf den Flaschen. Sowas wie Chateau Dicam 1949. Was soll denn das überhaupt sein? Als nächstes wollen sie sich den Dachboden vornehmen, weil da tausende alter, ungültiger Briefmarken würde der Messi da aufheben. Ah, jetzt habe ich den Schaumwein eingegossen, das war falsch, oder?
Das war falsch, ja. Wir fangen an, mach den Schaumwein wieder zum Schluss.
Okay, wegschütten. Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit dem Corail, Côte de Provence, Château de Roquefort.
Roquefort. Eben sauber, Mann. Aber von Roquefort musst du doch kotzen, dachte ich.
Nee, nicht mehr unbedingt.
Nicht mehr, also nur noch bedingt. Ich muss von Roquefort muss ich nur bedingt.
Also wenn ich Chateau Dicam dazu habe, dann nicht mehr. Aber sonst habe ich Probleme damit, ja.
Hast du schon mal Chateau Dicam getrunken? Ich habe noch nie Chateau Dicam getrunken.
Ja, ich habe schon mal Chateau Dicam getrunken.
Ist das so geil, wie es immer heißt, oder ist das einfach auch wieder nur so ein Mythos, mit dem sie so Leuten wie mir, also Idioten, das Geld aus der Tasche ziehen?
Nee, das kann schon sehr geil sein. Okay. Also ich hatte auch einen ganz guten Jahrgang, 1990. Ist nicht einer der schlechteren Jahrgänge und also zum Beispiel, ich habe zwei oder dreimal habe ich Chateau Dicam getrunken. Das war der beste.
Mhm.
Und das ist dann schon spektakulär.
Okay.
Das ist schon toll. Ja. Ich bin jetzt keiner, der sich unbedingt Sauternes, also da kommt es ja her aus dem Anbaugebiet, unbedingt in den Keller legen würde, weil ich der Meinung bin, dass der nur in wenigen Jahren es irgendwie mit guten Rieslingen Beerenauslesen aufnehmen kann, weil denen tendenziell für meinen Geschmack halt die Säure fehlt. Mhm. In manchen Jahren kriegen sie es hin, dann sind es wirklich große Weine. Aber ansonsten würde ich Beerenauslesen oder Trockenbeerenauslesen immer vorziehen eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Aber es gibt schon schöne, also ich hatte ja mal so einen netten Abend auf Chateaubriand. Da haben die sozusagen den Abend eingeleitet, indem sie so alles, was es so unterhalb von Dikem gibt, ausgeschenkt haben, so im Garten und alles so als Aperitif. Mhm. Und ich dachte immer, ja, du trinkst das Zeug ja eigentlich irgendwie so zum Schluss zum Käse. Ja. Es ist eigentlich viel schöner, wenn man das wirklich schön runtergekühlt, so ein Sauternes schön runtergekühlt hat, als Aperitifwein. Dann ist es echt toll. Also, wenn es dann ein schöner Jahrgang ist mit einer Säure dazu, kühler, süßer Bordeaux, mit diesen ja, typischen edelschimmeligen Noten, die eben dabei sind und einer extremen Frucht von ja so Dörrobst und Aprikosen. Das ist schon toll, ist schon schön. Ja. Kann man schon machen.
Okay.
Ja, ja, Korai, also zum einen sind wir, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, wir sind jetzt in der Provence. Provence ist sozusagen das Gebiet für Rosé.
Kräuter der Provence.
Ja, Kräuter der Provence. Ja. Also hat einfach eine Tradition für Rosé, ist irgendwie weltweit auch bekannt, Côte de Provence als Synonym für Rosé. Mhm. Früher wurde der meistens in so leicht amphorenartigen Flaschen verkauft. Das war mal so in eine ganze Zeit lang. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie was sagt. Also schlanke Flaschen,
ja,
aber eben so ein bisschen gerundet wie so eine Amphore. Ne? Mhm.
Nee,
ist ein sehr alt. Ja. Ja, ist ein sehr altes Weinbaugebiet. Also das geht ja bis zum Mittelmeer und da unten waren schon die Griechen und dann die Römer und das waren so die ersten. Das erste Gebiet, wo in Frankreich wohl Weinbau betrieben wurde. Mhm. Und jetzt in den letzten Jahren hat Provence, nicht nur Provence, sondern Rosé insgesamt zugelegt. Es wird mehr Rosé verkauft und speziell in der Provence gibt es so einen richtigen, so einen Hype.
Entschuldigung, ich habe mich gerade gemutet, weil ich niesen musste, was ganz lustig ist, weil wenn ich ganz tief in dieses Glas die Nase halte von dem Korai, kriege ich einen Niesreiz, das ist sehr witzig.
Das ist jetzt
ich habe das reproduzieren konnten. Ja, genau. Okay. Ja, darum bin ich so still. Entschuldigung, ich habe dich mal wieder unterbrochen.
Nö, macht ja nichts. Ich habe Provence, also es gibt einen Provence-Hype, so einen richtigen. Der hat auch damit zu tun, dass Pitt und Julie da ja ein bekanntes Weingut gekauft haben, Miraval. Und da eben auch als erstes Provence Rosé lanciert haben sozusagen. Ja, die haben sich einen sehr guten Weinmacher gesucht, die Familie Perrin, die sind sehr bekannt da unten. Noch vor denen ist ein bekannterer Weinmacher aus dem Bordelais da hingegangen. Der hat das Château des Clans gekauft und macht da Provence Rosé zwischen, ich sag mal, 16 Euro und 100 Euro. Ja. Mhm. Und das hat jetzt dazu geführt, dass einige Champagnerhäuser angefangen haben, in der Provence zu investieren. Also es gibt irgendwie so einen gewissen Hype einfach.
Angestoßen tatsächlich durch Brad Pitt und Angelina Jolie oder was?
Ja, dieses Château des Clans, das hat schon, die haben schon vorher gemacht.
Okay.
Und also der Hype fing an und dann haben sich da Brangelina halt eingekauft in das Gebiet und das hat das natürlich nochmal deutlich befördert. Ja, ja,
klar.
Und
also kritische Masse auf einmal da, ja.
Genau. Einer, der eben schon lange da Rosé macht, ist Raymond de Villeneuve, der diesen Wein gemacht hat. Mhm. Wir hatten im letzten Jahr da in Bonn im Rosé-Tasting, hatten wir den Wein von ihm, den er nur deswegen machen konnte, weil seine Freunde und Kollegen aus der ganzen Provence ihm Traubenmaterial geliefert haben. Vor ein paar Jahren hat er einen Hagelschaden gehabt, der praktisch die gesamte Ernte kaputt gemacht hat. Und er hätte praktisch keinen Wein machen können, wenn nicht Freunde von ihm ihm Traubenmaterial zur Verfügung gestellt hätten. Den Wein hatten wir letztes Jahr probiert. Und das ist sozusagen der sonst Korai heißt.
Mhm.
Und das haben wir jetzt im Glas. Also es ist eine, ein Wein aus Grenache, Sanson und Syrah. Mhm. Im Wesentlichen, vielleicht noch ein paar andere Sachen drin. In der Provence ist es halt, wie gesagt, so, dass man auch ein bisschen Weißwein mit dazu nehmen kann.
Mhm. Sehr lustig. Ich habe schon wieder einen Juckreiz in der Nase. Entschuldigung.
Ja.
So, ein Glück habe ich einen Mute-Button.
Ja.
Gemüse. Gemüse mit Feuerstein. Feuersteingemüse.
Feuerstein.
Gleich mal Sven Menke vorschlagen. Mach doch mal Feuersteingemüse.
Mit Reis. Hm?
Mit Risoni.
Ist jetzt im Gegensatz zu den ersten dreien mit Reinzuchthefe vergoren.
Mhm. Oh. Entschuldigung, der hat so ein. Der kriegt unerwartet so eine Hitze auf einmal, obwohl du eigentlich denkst, so jetzt ist er weg. Dann macht er nochmal Peng. Hm, interessant.
Sehr würzig, finde ich, ne? Fast so ein bisschen tintig.
Tintig?
Ja, so. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. So eine ganz leichte Tinte oder Teernote, finde ich. Vom jungen Syrah. Also nicht störend, aber so ein bisschen phenolisch. Also
Phenolisch, okay. Aber Teer?
Ganz leicht nur. Also wahrscheinlich bilde ich es mir einfach ein.
Oder meine Nase ist wie immer für den Arsch. Und ich sollte lieber Bier trinken. Becks. Becks Ale. Zur Strafe.
Ich habe gehört, das soll ganz toll sein.
Ja. Nee, super, habe ich ja probiert. War voll unangenehm.
Mhm. Ja. Ja, komisch, ne? Dass wir das alles irgendwie dann mitmachen müssen.
Naja,
ist klar, nachvollziehbar. Ist halt, ne?
Marktwirtschaft.
Marktwirtschaft.
Ja. Das haben wir jetzt davon.
Ja.
Das ist ein interessanter Wein, aber so richtig Freunde werde ich mit dem nicht.
Mhm.
Irgendwas fehlt mir da. Ich weiß gar nicht was. Doch, ich glaube, ich weiß, was mir fehlt. Mir fehlt so eine gewisse Ruppigkeit, glaube ich. Der ist so, der hat was Glattes.
Ja.
Was möglicherweise an den Reinzuchthäfen liegt, ne?
Es könnte sein, dass es an den Reinzuchthäfen liegt, ja, tatsächlich.
Mhm. Also glatt jetzt nicht im Sinne von stromlinienförmig, so, ne, irgendwie auf Gefälligkeit produziert, sondern.
Nee. Ich weiß schon, was du meinst, aber es ist halt, der hat halt nicht dieses wilde da drin. Also der ist würzig, der ist saftig, der hat. Eine ganz schöne Frucht, aber er hat nicht so dieses.
Präsenz fehlt dem irgendwie, finde ich.
Ja.
Also ist jetzt nichts, woran man sich erinnern würde.
Nee, nicht so richtig, das stimmt.
Aber lecker. Also das ist so, den würde ich, also der belästigt, das ist auch sowas, was niemand belästigt. Dann kaufst du 10 Flaschen, stellst sie auf den Tisch, grillen oder was auch immer, super Wein.
Genau, das ist ja sozusagen der erste der zweiten Sendung und wenn wir die
zweite Sendung? Ich dachte, wir senden durch.
Ja, tun wir ja auch. Aber die Idee war ja, zwei Sendungen zu machen.
Ja, genau.
Und wenn wir das sozusagen der erste. Okay, ja. Und dann hätten wir den jetzt wieder so ein bisschen unabhängig von den anderen dreien gesehen. Ja, und dann wäre das wieder der Einstiegswein gewesen.
Ja, stimmt, genau.
Ja. Und dafür finde ich, funktioniert er. Genau, ja. Das ist wieder so. Also das ist schon kräftiger und substanzreicher als der Schmetterling.
Mhm.
Kostet auch mehr.
Wollte gerade sagen, was haben wir dann?
Finde ich auch gerecht. 11.
Mhm.
Aber es ist halt einfach ein schöner Sommerrosé, genau, zum Grillen. Einfach ein Spaßwein.
Ja.
Und als Spaßwein finde ich ihn toll.
Das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Kann man mal trinken.
Auf jeden Fall.
Aber ist jetzt nichts, wo ich im Laden stehen und sagen würde, oh, den müssen wir mitnehmen.
Ja. Ja, würde ich dir zustimmen. Also da ist dann der Irreductible ist ein anderes Kaliber irgendwie. Das ist dann, ne? Also wenn du dann wirklich sagst, hey, willst mal wirklich was ganz anderes an Rosé probieren, dann nimm den mal mit.
Ja, genau. Wie viel kam der du weißt schon?
Ich meine 13,90.
Okay, also 3 Euro mehr. Dann würde ich eher dazu greifen. Dann würde ich eher sagen, okay, komm, dann hau ich 3 Euro mehr auf den Kopf. Aber dafür erinnere ich mich dran. Oder dafür reden wir morgen noch drüber, wie geil der Wein war.
Genau, ja.
Jetzt der Schaumwein?
Nee, jetzt Schaumwein machen wir zum Schluss.
Okay, Schaumwein zum Schluss. Jetzt der mit der interessantesten Farbe, finde ich.
Muss ja eine gewisse Dramatik haben.
Okay, Dramatik. Genau.
Drama.
Riesin.
Riecine.
Riecine. Ah, ich sehe schon, Toskana. Aber ja. Riesin wäre auch gegangen. Toskana, ja. Riecine.
Genau. Rosé aus einem Landstrich, wo man eigentlich praktisch kein Rosé herbekommt. Also es ist schon eher ungewöhnlich, ein Toskana-Rosé zu kaufen.
Der hat also eine wahnsinnige Farbe, die gefällt mir. Ja. Also, die ist so lachsig. Also,
ja, das genau. Man bezeichnet es auch als Lachsfarben tatsächlich. Ach so, genau. Das ist wirklich Lachsfarbener Rosé, finde ich auch.
Wahnsinn.
Geil. Weil in diesem Rosa wirklich so ein Orangeschimmer, deutlicher Orangeschimmer mit drin ist.
Ne? Ja, und Schuppen schwimmen da drin rum.
Ja, genau.
Und Guppies.
Das ist halt sehr salzig.
Und das Fleisch ist fest.
Und fest und fettig,
genau, vor allem. Und sie können dazu sehr gut ein Bier trinken.
Ja.
Es ist witzig, es ist echt eine irre Farbe. Also die ist irgendwie so. Auch so das, wie nennt man denn das? Das hat so was Sphärisches, weißt du, so als wäre das, als wäre die nicht richtig da. So, also du, man,
ah, so, ja, ja, sowas. So ein, ja.
Ich weiß nicht, wie man es so, wie so ein Nebel. Also die von der Farbe her ist es, als wäre so ein lachsfarbener Nebel im Glas. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ach. Mal gucken, was das Näschen sagt. Oh. Riechst du da überhaupt was?
Relativ wenig.
Gut.
Irgendein wahrscheinlich Obst? Auch. Nee, auch eher Würze, ne?
Ja?
Da ist mehr. Okay. Ja, ja.
Da kommt bei mir gar nichts an gerade.
Also, es kommt langsam. Ich glaube, der braucht ein bisschen. Ich nehme auch nochmal ein etwas größeres Glas. Also, ein bisschen was zum Weingut. Riecine, Toskana. Wird seit vielen Jahren werden die Weine gemacht von Sean O'Callaghan, was sich natürlich total toskanisch anhört. Ist ein Engländer. Wahrscheinlich ist er sogar irgendwie Waliser, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall UK. Mhm. Und hat in Deutschland gelernt, also in Geisenheim und bei Diehl, also Schlossgut Diehl in der NNA. Und ist irgendwie seit 2 Jahrzehnten etwa bei Riecine und hat das Weingut sozusagen nach und nach Stück für Stück auf Bio-Weinbau eben auch umgestellt und macht für mich eigentlich, also Riecine ist keines dieser war nie so ein Top-Weingut. Es gibt ja so eine ganze Riege an super bekannten Weingütern in der Toskana, da hat Riecine nie zugehört. Das ist sozusagen vom Typ her eher so ein Mittelklasse-Weingut gewesen in der Toskana. Und für mich seit vielen, vielen Jahren so ein heimlicher Star eigentlich. Also ich finde, dass sie extrem schöne, ganz, ganz typische Chianti machen. Einfach extrem schöne Weine machen. Unaufgeregte, ja. So ganz ruhige, in sich ruhende Weine. Die mir schon, also seit vielen Jahren eigentlich extrem gut gefallen. Und witzigerweise habe ich einen seiner Schüler vor einiger Zeit kennengelernt, Tom Shoprook, der eben in der Toskana gelernt hat und dann nach Australien gegangen ist und jetzt in Australien Weinen macht. Und die beide eben sozusagen vom Bio-Weinbau auch immer stärker so in diese Richtung Naturwein auch gehen. Und dieser Rosé ist jetzt eigentlich so der erste Naturwein, den er gemacht hat. Also sprich, keine Schwefelung. Also jetzt mal wieder, ist jetzt der dritte Wein, der eigentlich keine Schwefelung hat, ja. Und der auch wiederum ohne Temperaturkontrolle vergoren wurde und so weiter. Ja. Und das ist eben auch für die Toskana sehr, sehr ungewöhnlich, so einen Wein zu machen. Das Witzige ist halt, dass auch bei einer fruchtbetonten Rebsorte wie Sangiovese die Frucht dann weggeht, ne? Also der Wein präsentiert sich halt völlig anders, als man die Rebsorte eigentlich kennt.
Boah, ist er trocken.
Ja, er ist tatsächlich der trockenste der Weine, die wir bisher hatten, obwohl der davor, also der 3, und ich glaube auch der Irreductible, die hatten keine 2 Gramm Restzucker und der hat keinen Gramm mehr hier. Mhm. Ja, das ist wirklich knall. Der
ist wirklich, ja, Alter. Aber nicht sauertrocken. Also der ist. Der ist ziemlich super.
Ja, es ist unglaublich.
Ja. Ja. Und ich kann noch nicht mal so hundertprozentig sagen, warum der so super ist, aber das ist auch. Ah, Mann.
Ich finde, bei diesem und beim Strohmeier zum Beispiel, das ist am Gaumen so harmonisch. Mhm. Ja, das ist so stimmig irgendwie. Boah. Und du hast fast null Frucht und du hast trotzdem den Saft von der Frucht irgendwie. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist diese oder jene Frucht, aber es ist irgendwie Frucht da. Ja, ist so eine unbestimmte Frucht, fast wie die unbestimmte Farbe. Und dann hast du Kräuter irgendwie und diese Würznoten, dieses irgendwie kalkige so ein bisschen dabei.
Vorschlag.
Ja.
Banane. Versuch mal, ob das Banane sein könnte. So eine sehr unreife, also jetzt nicht so die braune Banane, die braune Banane der unendlichen Süße, sowas jetzt nicht, sondern eher so irgendwie, ich finde, das hat im Gaumen so einen Hauch Banane.
Okay, ich krieg's nicht, aber ja, warum nicht?
Wie, warum nicht? Ihr habt noch nie Banane.
Nee.
Also Banane ist mir neu.
Ich hatte
neu.
Schon Banane wie bei Bananenweizen, bei Chardonnay hatte ich schon häufiger, vor allen Dingen Banane, wenn sozusagen noch ein bestimmter Hefetyp mit dabei war, also bei einem jungen Chardonnay, da kannst du schon mal gerne ein bisschen Banane mit dabei haben. Aber das ist dann eine andere Banane als die du meinst. Ja.
Und der hat auch tatsächlich, du hast recht, wenn er ein bisschen offen ist, dann hat er auch mehr in der Nase. Aber selbst da weiß ich auch nicht, was es ist. Das kann doch nicht auch, also ich finde, das hat so diese Banane hat ja so eine cremige Fruchtigkeit.
Cremig, ja, stimmt.
Cremig, und also frisch, cremig, fruchtig, so dieses, das ist eigentlich, ich kenne das auch nur von der Banane. Und vielleicht assoziiere ich deshalb Banane damit, weil der hat so ein, ja
ich assoziiere mit Banane immer auch so ein bisschen was warm matschiges.
Ja.
Das habe ich jetzt hier nicht eigentlich.
Nee, überhaupt nicht.
Super.
Geil. Sehr geil. Ja. Sehr, sehr, sehr geil.
Und das wird mit Essen auch nochmal besser werden.
Zu weißem Fleisch, ne?
Weißes Fleisch, ja, genau. Ja.
Ah, super, direkt mal Korken drauf machen.
Ja, top.
Ich brauche einen größeren Kühlschrank. Wie soll ich denn da 6 Flaschen in die Tür stellen? Das geht doch gar nicht. Ach, den Schrauber kann ich legen, das geht.
Also aufwendig gemacht mit Füßen.
Echt?
Also wie so klassisch wie in Portugal in so offenen Behältern.
Von Jungfrauen und
Greisinnen.
Ne?
Ausschließlich.
Die dann das Lied, das bekannte schwedische Volkslied singen, Dans, Schwede, Dans. Schlag das nach, Helge Schneider. Es ist ganz schlimm.
Ja? Ja. Das kenne ich, glaube ich, auch tatsächlich nicht.
Das ist Danz, Schwede Danz. Hm. Aber ist das, muss man das mit Füßen machen?
Nö, das muss man natürlich nicht, aber es ist so eine traditionelle Art, das zu tun. Mhm. Und dann haben sie es halt gemacht.
Okay.
Ja, dann haben sie das, es ist halt auch irgendwie eine schonende Art, ne? Das ist irgendwie.
Ja, was es auf jeden Fall ist, du bist dichter am Produkt. Ich war ja
genau.
Die Tage in Franken, in Dachsbach, bei Arndt Erbel. Das ist ein Bäcker, der mit dem habe ich eine Sendung aufgenommen, die das braucht noch, also muss ich noch schneiden und so. Mit dem habe ich eine Sendung aufgenommen, der hat halt auch ein ganz besonderes Verhältnis halt auch zu seinem Produkt. Also der ist halt nicht einfach nur ein Bäcker, der von irgendeiner Mühle Mehl bekommt und irgendwoher Hefe, alles aus dem Großhandel oder so, und das Zeug dann zusammenmischt. Also es gibt ja gerade auch so einen Streit, es gibt halt Bäcker, oder die Bäckerinnung oder wer auch immer das ist, versuchen ja gerade gerichtlich feststellen zu lassen, was eine Bäckerei ist. In der Hoffnung, dass sie dann eine Möglichkeit haben, diesen Discountern zu verbieten, sich Bäckerei zu nennen.
Genau, oder handgemacht oder so, ne?
Genau. Und diese Bäcker, frisch, also die meisten.
Frisch gebacken steht da immer.
Frisch gebacken, irgendwie sowas, ja, genau. Und die meisten Bäcker sagen halt, naja, wir kneten halt den Teig selbst und schieben das selbst in den Ofen, und darum sind wir Bäcker, und die nehmen ja nur vorgebackenes Zeug aus der Fabrik und schieben es in den Ofen, darum sind das keine Bäcker. Und was Arndt halt macht, ist, der nimmt halt nicht die Teiglinge, die selbst das, was wir für gute Bäcker halten, oder von dem wir sagen, das sind gute Bäcker, die haben auch oft nur Teiglinge aus der tschechischen Teiglingfabrik. Mhm. Und selbst die wenigen, sehr, sehr wenigen Bäcker, die wirklich von Grund auf alles selber machen, also keine Teiglinge nehmen, sondern irgendwie Mehl und sonst was holen, auch die kriegen aus der Mühle fertige Backmischungen. Da gibt's dann auch Industrieenzyme, die da reinkommen und so. Das ist alles nicht so sauber, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Und was Arndt Erbel macht, ist halt, der kauft den Roggen beim Bauern nebenan. Ja. Da kauft er den Roggen für sein Roggenbrot. Ich war bei dem, der hat eine Scheune hinterm Haus, da war ich drin, da hat der 35 Tonnen Roggen liegen. Ja. So, meinte, ja, nee, das ist jetzt der Roggen, das ist Bio-Roggen, und ich habe den jetzt hier liegen, weil wenn der direkt zur Mühle geht, dann wird er mit anderem Roggen vermischt, und ich will aber genau den Roggen haben, weil er von genau dem Feld ist, und der liegt jetzt hier und wird dann irgendwann, geht er zur Mühle und wird dann separat gemahlen, und dann kriege ich einen Teil davon zurück und kann davon meine Brote machen. Und er sagt halt auch, die Beziehung, die er alleine schon zu den Rohstoffen hat,
ja, genau,
ist halt eine ganz andere. Also das ist eine, wie hat er das genannt? Ich hab's vergessen.
Der backt halt Terroir, ne?
Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, also das heißt, du hast halt Terroir eigentlich, weil er hat halt Roggen von einem Feld.
Ja.
Und sagt halt auch, und das ist halt ein Roggen, der ist nicht runtergezüchtet. Also moderner Roggen ist halt Kurzhalm, auf kurze Halme gezüchtet, damit so schön mit der Maschine durch und so. Und der sagt halt, naja, der Roggen von seinem Feld, der ist halt nicht auf kurze Halme gezüchtet, der ist halt 1,80 Meter hoch. Und wenn es regnet und stürmt, dann kann es sein, dass der umknickt. Das heißt, sobald irgendwo ein Unwetter ist in der Gegend, ruft er den Bauern an, sagt, wie geht's dem Roggen?
Ja.
Und das ist natürlich eine Beziehung, die du dann auf einmal zu deinen Rohstoffen aufbaust, die sich vermutlich auch im fertigen Produkt niederschlägt. Und wie ich finde, tut sie das bei den Backwaren von Arndt. Also das ist ein ungeheuer spektakuläres Brot. Also es ist gar nicht so besonders. Also nicht so, dass sie so, oh, das sind ja, weiß ich nicht, mit Kümmel, Koriander und Aloe Vera drin und so. Sondern es ist einfach stinknormales Brot aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe.
Ja, aber die Zutaten machen es halt.
Und
das ist halt.
Es ist absolut besonderes Zeug, was der macht. Und das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie Wein mit den Füßen auspressen, obwohl es wahrscheinlich unsinnig ist, bist du aber dichter dran und machst es darum ein Tick schöner hinten raus.
Ne? Ja, deswegen können wir auch zusammen auch wenn natürlich Biodynamie sozusagen das, was passiert, nicht beweisbar ist, natürlich, ja, und man das auch für Quatsch halten mag, aber de facto, was die Leute tun und wie sie es tun, also das ist, glaube ich, schon mal eben der erste wesentliche Schritt, ja, die Art, wie sie im Weinberg stehen, welche Verbindung sie zu dem haben, was sie tun, das bringt halt einen anderen Wein, also, ja. Ob du
ich finde es nach wie vor, hast oder nicht,
ist eine ganz andere Sache. Aber
ich finde nach wie vor, man muss sie dafür auslachen, dass sie sich diesem Anthroposophen-Unsinn anheimgegeben haben. Aber der Effekt, den das hat, der ist ein positiver. Zumindest was den Wein angeht.
Ja, ja, absolut.
Also das, genau. Ja.
Und das ja, genau.
Das Tolle an Arndt ist, er hat halt kein esoterisches, pseudowissenschaftliches Konzept dahinter, sondern er sagt halt einfach nur, nein, ich finde das halt super zu wissen, der Roggen kommt von diesem Feld da. Ich finde das toll.
So. Die gibt's ja auch, es gibt ja auch solche und solche. Also Strohmeier hat dieses esoterische Konzept dahinter. Mhm. Ja. Dirk Würz, von dem wir die Balthasar-Ress-Weine hatten in einer der letzteren Sendungen, der nutzt das auch alles, ne? Und der geht aber noch einen etwas anderen Weg. Also der baut es sozusagen ein in ein eigenes Konzept, was er vom Wein machen hat. Ja? Also der hat mit Steiner nichts am Hut. Aber und er nimmt sich halt Teile aus einer.
Hat er ein Demeter-Label?
Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Aber es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen. Aber de facto, also unterm Strich funktioniert sehr viel darüber eben schon, wie du mit deinem Weinberg sozusagen in Verbindung stehst. Also wie intensiv du.
Ich glaube, das ist bei jedem Produkt so, dass du machst.
Ja.
Je dichter du dran oder je inniger die Beziehung zu deinem Produkt, zu deinen Rohstoffen ist, desto besser wird das Produkt auch hinterher. Und also desto schmackhafter wird das. Je inniger die Beziehung zu dem Sender ist, bei dem ich Radio mache.
Klar.
Weißt du, wenn die Beziehung sehr, sehr innig ist, wenn ich hinter dem stehen kann, was dieser Sender insgesamt macht, dann werden meine Sendungen in diesem Sender auch besser. Mhm. Ja, wenn ich zu irgendeinem Privatdudler gehe, wo ich sowieso nur Gewinnspiele und den besten Verkehr ansage, da ist mir halt scheißegal, was ich gerade mache. Mhm. Ja. Und entsprechend werden dann auch die Sendungen, nämlich egal, austauschbar.
Mhm.
Ja. Und gut heißt ja nicht unbedingt, dass es jedem gefällt.
Ne? Nein, nein.
Ja, das funktioniert schon. Also das ist ja das Tragische, dass da was funktioniert und die Leute es dann immer missverstehen und glauben, ja, das ist, weil der das Kackhörnchen vergraben hat. Nee, eben nicht. Sondern weil er sich Gedanken darüber gemacht hat, was da auf seinem Feld passiert. Und selbst wenn es die Falschen waren, war er halt dabei. Ja.
Ja. Gibt's jetzt einen Schaumwein? Irgendwas funktioniert natürlich, ja, sofort. Irgendwas funktioniert natürlich schon. Also ich meine, Biodynamie besteht ja nicht nur aus Kackhörnchen. Im Wesentlichen ist es ja eine Idee von Kreislaufwirtschaft, ne? Das Ganze. Und die kommen ja, also du kannst auch mit Liebe im Weinberg kommst du nicht bis zum Schluss sozusagen. Du musst schon, also die setzen schon auch Präparate ein, die ja auch nachvollziehbar sind. Tees zum Beispiel, ja.
Aber das in Mengen, die halt homöopathisch sind. Und da hört es dann halt auch wieder
also
auf.
Also nicht alle Präparate, die einsetzen, sind irgendwie in homöopathischen Mengen. Also die finden auch in nachvollziehbaren Mengen statt. Also es ist keine Homöopathie, die da stattfindet. Aber egal, wir nehmen Lambrusco.
Genau, endlich. Hey, Lambrusco! Jetzt bin ich gespannt. Ich bin so gespannt, ey. Ich bin so gespannt. Ich spiele jetzt sogar das Glas mit Lambrusco aus, einfach nur, damit da keine Fehlfarben reinkommen.
Also man muss Lambrusco, wenn man Lambrusco nochmal erklären will, dann ist sozusagen die seriöse Erklärung, dass Lambrusco eine Familie sehr, sehr alter Rebsorten in Italien ist. Ja? Mhm. Also es gibt nicht den Lambrusco, sondern Lambrusco heißt eigentlich übersetzt nur wilde Rebe.
Ach.
Und es gibt so etwa 20 verschiedene, wenn nicht sogar mehr, 20 verschiedene Lambrusco-Arten.
Mhm.
Ja. Wir haben hier zum Beispiel eine Art, die heißt Lambrusco di Sorbara. Ja. Aber bekannt geworden bei uns ist Lambrusco eben als ein schäumender Rotwein, wie man ihn ja an sich schon mal selten hat, der häufig eben auch noch eine gewisse Süße hat. Ja.
Ja.
So findet man den auch heute, also bis heute. Das Problem war einfach dann nur in den 70er, 80er Jahren, dass man das eben auf Massenniveau getrimmt hat, hochgezuckert, also das Ganze irgendwie zum Kopfschmerzwein degeneriert ist, ja.
Es gab halt so diese vier italienischen Weine, gab es in jeder miesen Pizzeria, gab es Lambrusco, Valpolicella, Frascati und Suave.
Genau.
Und das war immer fies.
Das war immer fies und wenn man das vernünftig macht, dann kann es eben auch ganz toll sein. Also bei Frascati weiß ich es jetzt ehrlich gesagt. Aber
Aber du behauptest ja auch, dass also, es, ja.
Nee, sag mal.
Du behauptest ja auch, dass es, dass du schon mal einen guten, wie heißt der nochmal, Dornfelder getrunken hättest.
Ja, zwei.
Das heißt, zwei. Naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen ordentlichen Frascati gibt.
Ich hab mir auch von einem dritten guten Dornfelder erzählen lassen, den habe ich auch noch nicht. Ja, kann sein. Also bei Zuave und bei Valpolicella weiß ich das. Es gibt extrem gute Valpolicella. Es gibt auch Valpolicella, die irgendwie 80, 90 Euro kosten. Macht man kaum glauben, aber gibt's. Und es gibt extrem gute Zuave. Nur, dass es hier halt kaum jemand weiß. Und das ist bei Lambrusco mittlerweile ein kleines bisschen anders geworden. Ich glaube, das Lambrusco in den letzten Jahren
ist auch so ein bisschen, überall, wo ich von diesem boah, geil Schaumwein Lambrusco Rot erzähle, stoße ich gar nicht auf so viel Unverständnis, wie ich erwarte, wenn ich Lambrusco sage. Ja. Also es ist ein toller Schaumwein, das kauft mir, will mir immer noch keiner abkaufen. Aber dass Lambrusco durchaus ein ordentlicher Wein sein kann, das scheint bei den Leuten langsam anzukommen. Ja.
Ja. Erdbeersekt. Und wir haben jetzt hier ein Weingut, das heißt Cantina della Volta. Mhm. Und derjenige, der das von seinen Eltern übernommen hat, ist Christian Belay. Und der hat erstmal in der Champagne gelernt. Ja? Mhm. Der hat in der Champagne Schaumwein machen gelernt und ist dann eben zurück nach Hause und hat dann den Betrieb umstrukturiert. Und ich würde sagen, ich habe jetzt, glaube ich, praktisch alle durchprobiert vom Weingut. Und bei allem, was ich bisher an Lambrusco probiert habe, würde ich sagen, das ist das Beste im Lambrusco-Weingut, das ich kenne momentan. Und normalerweise ist Lambrusco eben rot, dunkelrot und dann eben schäumend dazu. Und was er hier gemacht hat, ist halt ein Rosé.
Mhm.
Ist ein Jahrgangsrosé, das ist ein 2010er. Und der ist im Prinzip, hat er Zucker wie Brüt, also so um die 10 Gramm.
Mhm. Ich finde den erdbeerig in der Nase. Mein lieber Herr Gesangsverein, wie viel Zucker?
10.
Echt? Staubtrocken auch dabei. Ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll.
Okay.
Interessant. Ich finde ein bisschen brausig. Also hat so ein bisschen so eine Ahoi-Brausensäure.
Säure oder hier Perlage? Also,
Nee, Säure.
Okay.
Also das, was ich auf der Zunge und am Gaumen zurückbehalte, das hat so ein bisschen was von Ahoi-Brause. Gefällt mir das? Sag du mal, wie er mir zu schmecken hätte.
Hat er nicht
zu schmecken, aber... Du kennst dich doch mit Wein aus. Sag doch mal, wie der schmecken soll. Ich finde den zu sauer.
Echt? Okay.
Der ist mir zu sauer.
Okay, also kann ich nachvollziehen. Das geht mir nicht so.
Mhm.
Ich finde es super schön eigentlich, dieses Straffe.
Straff mit seinen Hüten Set.
Genau. Also man merkt die 10 Gramm Restzucker nicht.
Nee,
also
überhaupt nicht.
Finde ich auch. Es ist, man merkt es höchstens so ein bisschen in der Nase, finde ich. Also dieses Fruchtige hat so was leicht Süßliches in der Nase, obwohl man jetzt Zucker ja an sich nicht unbedingt in der Nase riechen kann. Aber ich finde, de facto klappt es doch irgendwie. Es ist ein bisschen von der Perlage her, finde ich es jetzt ein bisschen unruhiger als die ich vorher hatte. Weiß ich jetzt nicht, woran es liegt, aber Also da finde ich jetzt eher, dass es von der Perlage her gerade ein bisschen brausig ist.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ich finde es sehr...
aber auch das, was dann übrig bleibt, das ist, als hättest du ein bisschen so ein Brausetütchen zu dir genommen. Nur halt nicht, was hier übrig bleibt, ist halt nicht so Chemie wie das Brausetütchen.
Ja.
Also man hat nicht das Gefühl, als hätte man sich vergiftet. Obwohl die Vergiftung mit Wein wahrscheinlich größer ist als mit einem Ahoi-Brause.
Ich finde eigentlich die Frucht super schön, weil ich habe so als Bild habe ich irgendwie eine sehr aromatische Himbeere, die über Stein gerieben wird. Das finde ich als Kombination sehr schön.
Himbeere, bei Himbeere bin ich bei dir. Stimmt. Aber also nee, das ist, wenn die 6 Flaschen auf dem Tisch stehen würden, wäre das wahrscheinlich sogar der letzte, von dem ich mir nochmal was nehmen würde. Nee, wäre es nicht, weil es Schaumwein ist, aber ich mag halt Schaumwein gern. Wahrscheinlich doch, wäre der letzte, von dem ich nochmal.
Echt? Okay. Nee, das wäre es bei mir nicht. Es wäre, wenn ich jetzt die 6 auf dem Tisch habe, wäre es wahrscheinlich der erste, den ich nehmen würde, weil er mit Abstand der straffste von diesen 6 ist und so ein bisschen... Ich finde ihn allerdings zum Schluss eigentlich auch nicht schlecht, weil er nochmal so ein bisschen aufweckt und die Lebensgeister weckt.
Stimmt.
Ja, weil es einfach sehr, sehr frisch ist. Was mir sehr gut gefällt. Also es ist schon eine Säure auch, die man noch so ein bisschen im Magen spürt. Also für Leute, die jetzt Probleme mit Säure haben, ist es tatsächlich, könnte das ein bisschen schwierig sein. Ja. Stimmt schon. Würde ich dir recht geben. Ich selber mag immer mehr Weine, auch die so eine straffe Säure haben. Deswegen gefällt es mir echt gut. Mhm. Also ich finde es, er trotzdem am Gaumen so ein bisschen was Cremiges, finde ich. Also jetzt nicht üppig natürlich, aber so eine leicht cremige Note.
Findest du immer.
Und ich mag einfach diesen... Ja, diese Art von auch hier wieder so ein bisschen kalkigem Stein, ja. Das ist mit dieser reduzierten Frucht dazu. Doch, das gefällt mir gut.
Ja, dann schicke ich dir die Flasche rüber, weil.
Ich schenk nochmal den Strohmeier ein.
Also Strohmeier.
Den anderen Schaumwein.
Da hinten ist er. Glas sauber machen. Ich habe heute nur ein Glas. Ich war irgendwie
unorganisiert.
Unorganisiert. Desvorbereitet. Das ist halt eine ganz andere Hausnummer. Der Strohmeier ist.
Ja, das ist.
In der Nase ist der. Oh, jetzt ist der aber schön.
Ja, es ist total irre, der Wein. Also, das ist echt.
Das ist so ein Kräutergarten geworden. Also, ein Obst- und Kräutergarten.
Also das ist wirklich nochmal eine ganz eigene Nummer. Also ich finde den Lambrusco toll. Das ist, also ich mag dieses Straffe dabei. Ich finde es total schön, wie straight der ist. Aber der Strohmeier ist irgendwie ein Wein, den man nur selten hat. Also ich habe vor einiger Zeit bei mir im Blog mal über einen Wein von Werlitsch geschrieben. Auch kommt im Prinzip aus der gleichen Gegend und macht die Weine ganz ähnlich. Also die sitzen, also die sind sozusagen total nah beieinander in der Art, wie sie Weine machen. Und das sind so Weine, also wenn mir da jemand irgendwie so ein 300-Euro Bordeaux daneben stellt, ja, was Tolles, ja, kann echt toll sein, dann würde ich im Zweifelsfall eher diese Weine trinken, weil die für mich irgendwie eine Art von Harmonie ausstrahlen tatsächlich. Und eine Form von Charakter, was ich einfach großartig finde. Also, also bei den Weinen fühle ich mich irgendwie immer wieder geerdet und weiß, warum ich mit diesem Thema irgendwie seit 20 Jahren beschäftigt bin. Ja? Weil es einfach, weil man ab und zu auf diese Weine stößt. Das ist, ja.
Aber den 300-Euro-Bordeaux würdest du trotzdem probieren, ne?
Ja, klar. Ja, aber es ist, ich hab schon so viele teure Bordeaux probiert.
Ja.
Ja? Wo ich sage, wow, es ist toll, es ist elegant, lang, geschliffen, ja, das ist super gemacht, ja, aber es ist irgendwie, also viele von diesen Weinen, also da vermisse ich so eine gewisse Seele, ne, also jetzt nicht esoterisch, aber es ist so, die sind dann, unterm Strich sind die so ein bisschen mehr Blender, als dass sie wirklich Charakter haben, ja. Viele von ihnen, nicht alle natürlich, aber viele. Und hier, das ist kein super eleganter Wein, ja. Es ist nicht das, was man irgendwie als großes Weinkunstwerk sehen würde, aber es ist irgendwie, also diese Mischung aus Bodenständigkeit, Tiefe und Komplexität und gleichzeitig so ein bisschen was Bäuerisches trotzdem, ja. Also, ja. Also so diese Nähe zur Scholle, ja, und da drauf, daran angedockt ist sozusagen irgendwie
Eleganz
und Komplexität. Und das finde ich einfach großartig.
Ja, schön, so einen geilen Anzug auf dem Trecker sitzen. Ja,
ja, irgendwie so.
Ja. Ach, der Strohmeier ist echt toll.
Ja.
Hoffentlich ist er noch gut nächste Woche.
Ja.
Alleine schon, um ihn der Liebsten zu kredenzen, aber dann perlt er nicht mehr. Also in 5 Tagen perlt er nicht mehr.
Boah, wenn du ein bisschen Glück hast, vielleicht schon.
Wenn ich einen Löffel reinstelle, ne?
Genau. Ja, wir sind schon wieder bei der Sendung bei Martin Kössler gelandet. Das ist also bei der Weinhalle. Das ist natürlich kein Zufall, weil ich einfach der Meinung bin, dass man da die Weine findet, die man, also die ich zumindest einfach auch gerne trinken möchte und die ich auch einfach gerne zeigen, also Leuten einfach auch ans Herz legen möchte.
Haben wir die bezahlt? Nee, die haben wir.
Haben wir beide für lau bekommen.
Das stimmt. Kauft immer alle bei Martin Kössler eure Weine. Kauft nirgendwo anders eure Weine, denn Martin Kössler Numero Uno. Hm. Ich wollte das nur mal gesagt haben.
Number One.
Number One. Schwein gehabt, ne? Weil es ist echt ein teures Paket diesmal.
Aber das war ein teures Paket, ja.
Es hätte sich gelohnt. Also ich würde für dieses Paket, es klingt jetzt, als wäre es bezahlt. Hör auf.
Nö, es
aber
ist einfach,
ich würde den 80er dafür bezahlen. Also das ist, also ich meine, das sind sechs Flaschen. Da lädst du dir 5 Freunde ein.
Ja, das machen ja auch verschiedene, die diese Sendung hören und sich Kisten kaufen, die machen das ja auch. Die setzen sich mit Freunden zusammen und ich meine, so habe ich das auch immer gemacht. Ja.
Ja, also
am Anfang nicht, weil ich nicht die Freunde hatte, mit denen ich Wein trinken konnte. Irgendwann haben wir dann angefangen zusammen und dann habe ich irgendwann eben mir auch andere Leute noch gesucht, die vor Ort waren und damit man sich, also wir uns mal teure Flaschen leisten konnten, die man auf den Tisch stellen kann. Genau, genau.
Und das geht hier, ich meine, wir sind 80 Euro mit 6 Flaschen, 6 Leute, jeder ein 20er, dann hast du irgendwie die Weine da stehen und kannst sogar noch schöne Käse und ein schönes Brot kaufen dazu. Und dann ist der Abend geritzt.
Genau, finde ich auch.
Und irgendjemand muss halt noch ein Sixpack Reparaturbier mitbringen, aber hey.
Ja, das ist bei den Weinen halt, finde ich, jetzt eigentlich gar nicht unbedingt notwendig, obwohl man immer noch ein Bier hinterher trinken kann, stimmt. Stimmt eigentlich, ja.
Ach, schön.
August machen wir jetzt Pause.
August machen wir Pause, Sommerpause, genau.
Sommerpause und September machen wir dann das, was ich eigentlich jetzt ursprünglich für Juli vorhatte, nämlich Weine von Sebastian Schneider vom Mittelrhein. Mhm. Der hat aber seine Weine erst im Juli gefüllt. Was sehr spät ist, aber ich gut finde, weil tendenziell es einfach besser ist, wenn die Weine länger Zeit im Fass haben und auf der Hefe lagen. Und genau, die hat er eben jetzt mal zugeschickt, damit ich sie mir mal probieren kann und die Weine raussuche, die 3, die wir dann im September nehmen. Okay. Und da haben wir dann wieder eine Sendung, wo wir einfach Basics haben. Also Weine, die irgendwie 6, 7, 8 Euro kosten und eben auch sehr schön gemacht sind.
Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir uns einfach wieder im September.
Ja.
Ja. Danke, Christoph.
Danke, Holgi.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.